Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Unsere jährliche Tradition, Herr Hammes, zu Ostern gucken wir mal wieder aufs Osterprogramm der... war Weihnachten. Hallo, herzlich willkommen zu eurem Osterspezial, obwohl wir Ostern gar nicht thematisieren in dieser Folge, aber es klickt sicher.
Ja, indirekt schon, ne?
Ja, sehr indirekt. Es ist nämlich heute für uns Tag 1 nach der Passion 2. Ja, doch, das stimmt schon. Und darüber müssen wir natürlich heute reden, so ein bisschen, obwohl es keiner von uns gesehen hat, aber es reicht schon,
also,
es reicht.
Wir reden dann gleich drüber.
Ja, wir reden gleich. Wie geht es Ihnen heute? Sind Sie erleuchtet, so wie ganz Deutschland heute, also die 12%, die es gesehen haben, sind Sie irgendwie christlich besonders angehaucht in den Tagen jetzt? Oder
in der bestimmten Lesart,
was geht Ihnen
vor? In der bestimmten Lesart bin ich christlich gerade sehr angehaucht. Ich bin auf Krawall gebürstet, seit ich mich jetzt eben kurz eingelesen habe und Sie mir diesen Ausschnitt geschickt haben. Also es ist wirklich seitdem aggressiv auf einmal. Ich muss den Schreibtisch noch ein bisschen höher stellen, damit ich damit klarkomme. Moment.
Jetzt kommen Sie mal wieder runter.
Also. Nee, ein bisschen... So, ich weiß nicht, ob man das überhaupt hört, aber...
Absolut.
So, jetzt stehe ich hier wie eine Eins.
Toll. Haben Sie jetzt andere Ansichten von oben oder von oben herab?
Ich gucke ja geradeaus. Ich blicke immer nach vorne. Entschuldigung. Ich hab heute zu viele Coach-Accounts geblockt auf Threads, deswegen...
Wie viele schlechte Wortspiele zu einem hochfahrbaren Schreibtisch kann man machen, ne?
Aber der hatte doch jetzt gar nichts damit zu tun, der Gag. Also, hä?
Ja, aber ich gucke nach vorne, kommen Sie so, wieder von runter, Ihnen.
Ja,
blicken von oben herab. Insgesamt.
Das höre ich auch einfach nicht mehr, wenn Sie Wortspiele machen. Also wenn es nicht was besonders Schlechtes oder besonders Gutes ist, und oft ist das ja identisch, höre ich einfach die Wortspiele nicht mehr.
Ja, ich bewege mich oft immer zwischen den Welten. Das stimmt. Gut, Herr Hammes, wie geht's Ihnen? Haben Sie die Frage beantwortet eigentlich, außer dass Sie aufgestanden sind?
Ich habe auf Krawall gewürstet, bin seit vor zwei Sekunden. Wie geht's Ihnen denn?
Super geht's mir. Es ging mir nie besser an einem 28. März 2024.
Der beste 28. März 2024 seit Beginn der Zeitrechnung.
Ja. Auf jeden Fall. Damit habt ihr auch den Tag der Aufzeichnung. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Wir hoffen, ihr habt jetzt ein paar Tage vielleicht auch mit freien Tagen vor euch. Kann ja sein.
Ja, über 7 Brückentage müsst ihr gehen und dann...
Haben wir den auch noch? Check.
Ja. Den hab ich, glaube ich, vor 20 Jahren schon mal gemacht. Den muss man dann auch einfach nochmal, kann man nochmal neu vorlegen und dann merkt es vielleicht auch keiner, wenn man es nicht erwähnt.
Wir haben es, man muss Dinge auch einfach häufiger
wiederholen. Ja.
Das ist immer das Wichtige, auch in der Medienbranche. Gut, also da haben wir uns noch warm gequasselt und kommen direkt in die erste Rubrik.
Das ist keine einsteigerfreundliche Ausgabe, das höre ich jetzt schon raus. Also wenn das Ihre erste Folge im Medienkuh ist, fangen Sie doch vielleicht bei Folge 1 an. Nee, 150. Seit wann
jetzt auch die Hörer?
Ja, zum Abschrecken.
Na, möchten Sie auch eine neue Folge Medienkuh?
Darf ich Sie hier ans Mikrofon bitten?
Nö. Die Passion...
Ach, das ist direkt das Erste? Ja, gut.
Ja, natürlich. Also ich habe ansonsten nicht viel. Wir müssen jetzt 2 Stunden füllen mit dem Bums.
Ich sehe schon die Streckengeste aus der Regie. Die Hände so zusammen und dann auseinanderziehen.
Mal noch ein bisschen.
Komm, wie ein Gummiband, komm.
Nein, wir kommen natürlich nicht darum, irgendwie auch über dieses Spektakel zu reden. Wir haben es jetzt in der Vorberichterstattung begleitet. Wir haben vor 2 Jahren eine Live-Reaction dazu gemacht. Wir hatten länger, war ja Pandemie, mindestens ein Jahr vorher noch Spaß dran an diesem bekloppten Cast.
Ich habe es nochmal mit einem Theologen durchgequatscht, wie schlecht es war
auch,
das erste Mal.
Auch, ne? Das haben wir alles schon gemacht und dementsprechend müssen wir natürlich auch jetzt so ein bisschen, auch für hauptsächlich für euch, weil wir gehen davon aus, dass die Schnittmenge derer, die uns hören und gestern die Passion geguckt haben, doch sehr groß ist. Leider, Fragezeichen, würde ich jetzt mal offen im Raum stehen lassen, aber wir wollen auch so ein bisschen Seelsorge für euch betreiben, so ein bisschen Nachbetrachtung, wie verarbeiten wir das alles, was da jetzt gestern in Kassel passiert ist, und wir sagen es gleich vorweg, Hermes, Sie haben linear gar nichts geguckt, richtig?
Nee, ich habe heute noch kurz überlegt, ob ich es mir vielleicht jetzt bei RTL Plus nochmal angucken soll im Stream. Habe es dann aus Zeitgründen nicht gemacht und nach dem Ausschnitt, den ich gerade geguckt habe, bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Gut, ich musste gestern tatsächlich auch noch ein bisschen was arbeiten, deshalb war es auch ganz passabel, wie das manchmal dann durch Zufall so ist, dass wir doch uns dagegen entschieden haben, zu streamen und das zu kommentieren. Ich habe es, ja, so, ich würde sagen, so die erste Viertelstunde hatte ich so nebenher laufen, aber es hat mir gereicht. Und ich kam zu dem Entschluss, dass das alles, wenn man nicht zusammen das kommentiert und es so nebenher läuft und andere noch im Chat dabei sind, die das auch alle irgendwie sehr kurios finden, was da gerade bei RTL Live gesendet wird, ist es noch schlimmer. Also ich habe es gestern ja in einem volleren Bewusstsein geguckt, nämlich auf dem großen Bildschirm, lief es nebenher und ich kam mir so alleine vor, obwohl Twitter brannte, also im Vergleich, ja, war schon sehr viel los. Aber trotzdem kam ich mir allein in der Viertelstunde schon sehr verloren vor und ich denke mir dann, wenn, also es gibt ja tatsächlich Leute, die das gucken ohne Begleitung, also ohne Twitter-Begleitung, ohne Second Screen.
Ohne Medikamente auch.
Das weiß ich nicht, aber wie hält man es aus? Also wie verarbeitet man das, wenn man irgendwie vielleicht auch da durchseppt und das gar nicht so mitbekommen hat, was da gerade passiert und man sieht dann irgendwie im strömenden Regen Hannes Jennecke da, oder war es doch der Erzähler, ne? Ich habe schon wieder vergessen, doch, ich glaube, es war Hannes Jennecke.
Bin mir auch recht sicher, ja.
Steht da auf der Bühne mit einem also todesernsten Blick, verliest er da die Geschichte und dann kommen diese kuriosen Einspieler mit Ben als Jesus und seinen Jüngerinnen und Jüngern im Bahnhof von Kassel und da bin ich alleine schon ausgerastet, weil nämlich alleine in drei Schnitten von Ausstieg, Regionalbahn, Kassel Hauptbahnhof, nicht mal Kassel-Wilhelmshöhe, hat nicht mal den Prestige-ICE-Bahnhof benutzt, sondern den Hauptbahnhof in der Innenstadt, wo keiner weiß, wo ist eigentlich die Innenstadt von Kassel, hat nie jemand gesehen, findet auch nie jemand, weil man immer nur Kassel-Wilhelmshöhe kennt. Und da hat mich alleine abgefuckt, dass dann natürlich die Bahnhofsuhr am Gleis im Bild war, da war es dann 21.17 Uhr drauf, zu dem Zeitpunkt war es 20.20 Uhr im Original, also live. Und dann gehen sie raus und dann hat man die große Bahnhofsuhr in der Vorhalle und da war 23 Uhr drauf. Also einfach, natürlich klar, in mehreren Stunden gedreht und es war ja nicht live, also diese Einspieler sind ja nur zum Teil immer live, vieles ist ja vorproduziert, aber allein das hat mich so abgefuckt. Also da habe ich schon gedacht, oh nee, also wie kann man denn aufs Einfachste wirklich nicht achten? Und klar, natürlich ist es wahrscheinlich viel Arbeit, die Dinger da umzustellen, aber macht's halt. Naja, also das mehr, viel mehr habe ich gar nicht mitbekommen, aber es hat mir, wie gesagt, auch schon gereicht, um ehrlich zu sein. Ja.
Ja, ich habe jetzt auch noch überflogen, was so die Presse geschrieben hat. Und es gibt auch einige, die haben, also ich habe jetzt einen Artikel von der Gala, um ein bisschen
ja, gut, das
Kontrast
ist ja bekommen. RTL quasi.
Ja, ja, vielleicht liegt es daran, dass man sich hier nur positive Meldungen rausgezogen hat und die einzige Kritik, die man hier reingemischt hat und immerhin muss man sagen, wenn man da redaktionell zumindest mal verwandt ist, halt von wegen einerseits zu viel Werbung, ist aber eine Kritik, die ein Privatsender sich nicht anhören muss, also das perlt's ab, finde ich. Und das andere ist halt, wie kann man denn am Schluss zu Frauke Ludewig schalten? Wo ich halt denke, was habt ihr denn jetzt gegen Frauke Ludewig? Die hat wahrscheinlich nur ihren Job gemacht.
Ja, Frauke Ludewig hat die Stunde danach gemacht. Ne? Also was ist passiert? Nochmal kurz Interviews abfangen. Auch geil im Übrigen, wir springen so ein bisschen in der Zeit, weil wie gesagt, inhaltlich können wir gar nicht mehr dazu sagen, außer es hat sich ganz schrecklich angefühlt, als ob man danach mehrfach duschen gehen muss. Es gab danach in der letzten Werbepause vor diesem Exklusiv-Spezial, hieß es, glaube ich, gab es dann natürlich auch Frau Ludewig auf der Bühne und den Warm-Upper oder ne, also und man hat so ins Publikum gefragt, hat jemand auf Twitter
Warm-Upper für Jesus, also das ist auch, ja gut.
Ja, oder ein Aufnahmeleiter, irgendjemand, der halt da oben auf der Bühne irgendwie stand und so, muss ja auch dann aus der Werbung runtergezählt werden, etc. etc. Und Frau Ludewig steht da, es pisst einfach in Strömen, ja, also Gott hatte was gegen diese Veranstaltung gestern.
Zu Recht.
Und er hat auf Twitter, der stand im Publikum vor dieser Bühne Und er hat auf Twitter jemanden Ausschnitt aus der Werbung gepostet, wie Frau Ludewig so ins Publikum freut. Ihr bleibt aber noch gleich alle für exklusiv. Und also nö, nee. Einfach sehr ehrlich geantwortet.
Ja, das ist menschlich, das will man dann sehen.
Ja, natürlich, nach 2,5 Stunden im Regen bei der Veranstaltung, wo nicht mal alles live ist, da habe ich doch auch noch keinen Bock, da noch da exklusiv zu beklatschen. Also klar, sorry, das ist ja schon im Studio ätzend manchmal. Also nee, macht man dann einfach nicht. Und ich glaube, so die Stimmung war natürlich auch durch das Wetter recht getrübt. Ne? Es gab, ich glaube, man musste zumindest für die Tickets nichts bezahlen, habe ich irgendwo gelesen. Und ja, Kassel, ne? Also da sagt man halt, gut, endlich passiert mal was,
also, wenn man dafür auch noch Geld verlangt hätte. Ich meine, es gibt ja viele Leute, ich möchte ihnen das auch nicht absprechen, die das genossen haben. Ich verstehe es nicht, aber ist eben so. Aber trotzdem, wenn man hier mit Ticketpreisen anfängt, ich weiß nicht, ob man dann so einen vollen Laden hätte, auf dem man filmen kann zwischendurch. Das bisschen, was ich gesehen habe, war leider wieder genau wie im letzten Jahr nicht toll gespielt. Mehr Stock im Arsch als jeder Kirchenbesuch, bei dem ich je war. Keine Ahnung vom Material, Musik auch nicht so mega, kann alles weg. Kein gutes Musical, keine gute Passion, kein gutes gar nichts. Tut mir wirklich leid, einfach Schrott.
Ich habe das auch nur dann so mehr oder weniger verfolgt, entweder über Twitter oder in diversen WhatsApp-Chat-Gruppen, die es dazu gab am gestrigen Abend. Ich glaube, es wurde auch irgendwie Out of the Dark von Falco interpretiert, was sehr schlimm gewesen sein muss. Das muss ich mir im Nachhinein vielleicht alles nochmal so in Snippets angucken. Also wenn ich richtig gut drauf bin, mache ich das aber nur.
Um wieder runterzukommen.
Ja, um mich selbst wieder runterzuziehen. Also ja, das. Aber sind wir ehrlich? Also gehen wir mal ein paar Jahre zurück und es würde jetzt heißen, die Passion, RTL, Live-Event, großes Ding, großes Star-Aufgebot, muss man ja einfach sagen. Ne? Also da so viele Leute ranzukarren, das ist ja nach wie vor immer noch respektabel. Wäre das jetzt damals in Saarbrücken gewesen, hätten wir doch auch gesagt, na klar, gehen wir da einfach hin und wenn es so ein bisschen Unfalltourismus ist, wir gucken uns das schon mal an. Ne?
Ja klar, also, aber das ist eben der Punkt, man guckt sich das an oder fährt zu jemandem in eine Wohnung, die irgendwo an dem Platz ist und geht dann da auf den Balkon und guckt sich das Ganze an. Aber das hat den gleichen Effekt wie, ich gucke es mir im Fernsehen an, nur dass es live ist. Da würde ich auch irgendwann sagen, ey, was ist denn das für ein Schrott? Also
genau, aber ohne den Anspruch, da jetzt gesegnet von dannen zu ziehen nach der Veranstaltung. Das ist wirklich so die Frage. Also für mich ist immer noch so undurchsichtig. Also natürlich hat man einen ernsten Ansatz, ne, den man da verfolgt, aber irgendwie kann man es halt nicht ernst nehmen. Das ist so dieses Zwischending, wo ich mich immer noch auch gestern befand, weil es halt einfach ein Cringe-Festival Deluxe ist, was da abgefeiert wird. Und irgendwie weiß ich nicht. Also ist man sich dessen bewusst oder wahrscheinlich schon.
Ich weiß es nicht, weil also müsste man es ja so interpretieren, dass eigentlich viele von den Leuten doch sehr gut spielen, weil sie diese übertriebene Ernsthaftigkeit, das wirkt halt bei mir, als wären wir hier in der nackten Kanone. Ja. Es ist halt wirklich, ich spiele ernst, weil es absurd ist. So wirkt es halt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir reden jetzt auch schon wieder lange drüber und das schafft die Passion. Also auch wenn gestern die Quote nicht herausragend gut war und auch wenn sie niedriger war als vor 2 Jahren, man hat das Gefühl, man muss das gucken. Also das ist gerade so dieses Must-See-TV, von dem immer alle reden.
Ja.
Das schafft das Ding. Also das muss man zugestehen.
Dankeschreiben von Elon Musk ist raus. Hat Twitter noch mal kurz aufleben lassen für einen Abend. Ich hatte heute auch den schönen Austausch, wo jemand gesagt hat, ich habe gelesen, es war schlechter als in den letzten Jahren. Ich so, es ist das zweite Mal. Es ist auf jeden Fall schlechter als in den letzten 2 Jahren. Da lief es nämlich nicht.
Und Martin Semmelrogge war dabei vor 2 Jahren.
Eben.
Allein das macht's schlechter. Aber Rainer Kallmund war auch, hatte seinen Gastauftritt mal wieder. Ne? Wenn es ums Essen geht, Kalli.
Kalli darf ja auch immer. Also der hat sich ja auch nichts vorwerfen zu lassen, dass er staunend Jesus hinterher guckt. Alles cool.
Ja.
Das ist halt einfach, die Gesamtproduktion ist das Problem.
Ich scrolle hier auch gerade über die Schlagzeilen. T-Online, dem RTL-Publikum bleibt auch nichts erspart. Mhm. Dann die Hannoversche Allgemeine schreibt, das sagen Medien und Netz und zum RTL-Event Die Passion in Kassel. Na klar, da ist man dabei. Bildreporter live bei Die Passion, heiliger Bimbam. machen wir nochmal das Gegenstück. Zeit Online schreibt, RTL, du bist gebenedeit unter den Fernsehsendern.
Ach du liebe Gut. Zeit.
Ich hoffe, das ist nicht ernst gemeint. Dann haben wir noch Spiegel, hier Anja Rützel war auch vor Ort, großer Fan von Die Passion. Sie schreibt in der Headline zumindest, Jesus heilt im Vorbeigehen noch schnell Jenny Elvers.
Die für eine blinde Person unfassbare Wimpern getragen hat. Also, naja, Realismus muss man da jetzt nicht anbringen. Es hat mich nur sehr überrascht, als dann die Sonnenbrille weg war.
Ja, ne, aber das war der Moment, ich glaube, da bin ich ausgestiegen nach der Szene. Das war, als wir aus dem Bahnhof rausgelaufen sind, ziemlich zu Beginn. Und ich habe mir noch sagen lassen, dass irgendwann nachher bei diesem Kreuzzug, der live war, aber das ist auch nur so vom Hörensagen. Vielleicht weiß das jemand von euch genauer und kann uns in den Kommentaren diesbezüglich dann nochmal aufklären für die nächste Folge, dass wohl auch irgendjemand, aber ich weiß nicht, echt oder gehörte das zur Story, bei Angela Fingererben, die ja die Reporterin war, irgendwie einen Seitensprung gebeichtet hat und dann irgendwie gesagt, ja, Gott vergib dir. Und irgendwie, also nur vom Hörensagen, das waren die Stichworte, die ich aufgesaugt habe. Bitte klärt auf. Ich hoffe, es war gescriptet und dass da niemand wirklich gesagt hat, ich habe meine Frau betrogen. Aber hier, Ben Blümel, verzeiht. Klärt uns gerne auf. Ne? Ich habe hier schöner Verleser gerade bei sächsische.de gelesen, RTL lässt Kassel wieder auferstehen, aber er lässt Jesus in Kassel auferstehen. Auch gut. Kritik zum TV-Spektakel mit Tiefgang, schreibt der Bonner Generalanzeiger.
Im Niveau-Limbo oder was? Also,
ja, und Focus Online sagt, aber RTL macht TV-Zuschauer ratlos, unerträglicher Schwachsinn.
Das bringt es auf den Punkt, finde ich, ja.
Margot Käßmann äußert sich hier auch noch zu Die Passion. Eine gute Form. Ja, was ist eine gute Form? Dreieck, oder?
Audiovisuelles generell.
Ja. Endlich mal Bibelinhalte zur Primetime. Das ist das Einzige, was man da irgendwie vielleicht dann noch rauslesen kann. Ne? Überzeugt trotz schlechten Wetters. Leute, also wenn ich das schon wieder lese.
Überzeugt trotz schlechtem Wetters.
Ja. Also im Sommer wäre es natürlich Bombe gewesen, aber auch so, ist schon geschafft, ne? Ich habe Jesus verhaftet, jetzt spricht der Polizist von Die Passion. Die Hintergründe sind natürlich auch wichtig.
Können wir vielleicht mit noch der frisierenden Person von dem Polizisten sprechen? Ja, dann wir nochmal das Making-of des Making-of machen. Wie damals in der Folge, weiß ich die Sitcom gar nicht mehr, aber da ging es darum, dass dann ein Making-of vom Making-of von Titanic gedreht wird. Das fand ich sehr, sehr gut. Aber so groß ist Die Passion nicht. Entschuldigung.
Nee. Früher wäre es Udo Walz gewesen, der die Jünger frisiert hat im Hintergrund noch. Ne?
Ja.
Hier, das finde ich eigentlich vom RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland, noch am passendsten, wenn Trash-TV auf Osterfolklore trifft, die TV-Kritik. Das gefällt mir. Gefällt mir gut. Ja, also damit wollen wir es auch belassen. Ey, aber RTL, ich weiß nicht, ob noch mal ein drittes Mal, also ob sich's noch mal trägt. Ne? Also, mindestens 2 Jahre noch mal Pause, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht können wir schon mal den Ort festlegen, Hermes. Wo könnte Die Passion 3, wenn sie kommt? Was wäre so ein, was könnte Essen und Kassel beerben?
Das ist einer der wenigen Momente, wo ich fast eine KI fragen würde. Aber
können wir ja machen.
Machen Sie das mal und ich überlege noch. Wir sind ja immer als Lokalpatrioten für, ach, in dem Fall, warum denn nicht Duttweiler, ne?
Oh, Gottes Willen.
Bitburg oder so.
Bitburg. Ja, keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt.
Oder Tholey beim Schwimmbad. Schaumbergbad in Tholey. Grüße, ist keine bezahlte Werbung. Keine Ahnung.
War Moment, ich
30
ich
Jahren frag, das letzte Mal gefühlt.
Frag mal hier ChatGPT-4. Mach das schnell per Sprache. Mhm. Wo könnte 2025 das RTL-Event Die Passion stattfinden? Nenne eine deutsche Stadt.
Ja. Sehr gut. Das ist die beste Antwort. Nichts.
Achtung, komm.
Ah,
nee, doch nicht. Ah, jetzt.
Event Die Passion im Jahr 2025 könnte eine mögliche deutsche Stadt Kassel sein.
Ach, fick dich doch. Also, alle künstliche Intelligenz hier. Am Arsch.
Ich hasse ja KI sowieso. Aber das zeigt mal wieder, entweder es sagt genau das, was man eh schon wusste, oder es erfindet was, was keinen Sinn ergibt.
Ich werde mich jetzt aus diesem Gespräch zurückziehen.
Ja, verpiss dich.
Ach so, weil ich am Arsch gesagt habe. Ach so, okay. Ja gut, sorry.
Weil die Alternative wäre gewesen, dass die KI natürlich sich eine Stadt ausdenkt, die es gar nicht gibt. Das wäre auch mein liebster Ort, um das zu machen. Vielleicht auch auf einem Sender, den es nicht gibt.
Ich fange schon mal an zu bauen. Ja, gut, also ich leg mit, nee, ich hab einen. Kochen an der Mosel. So.
Mm, auch schön.
Ja. Kann man sich's mit Wein wenigstens noch schön saufen.
Frankfurt-Hahn fände ich gut. Direkt neben dem Flughafen, dann hört man nichts von dem Mist.
Ist der noch offen?
Der Flughafen?
Ja.
Warum soll denn der zu sein?
Gab's da nicht früher mal vor Jahren immer die Diskussion, ob der Hahn überhaupt noch finanziell tragbar ist? So sagt man es ja bei uns in Rheinland-Pfalz, wo wir nicht gewohnt haben. Der Hahn.
Flughafen Hahn. Gucken wir mal nach. Es gibt die Webseite noch. Er hat eine 2,9er Sternebewertung.
Oh, doch schon.
Was sagen die News? 5 neue Sommerziele am Flughafen Hahn. Vor 6 Stunden auf sol.de. Und wir wissen ja beide, dann muss stimmen.
Grüße bitte.
Ja.
Ja gut, nee, dann machen wir das auf dem Flugplatz Hahn einfach.
Hier auch, brandheiße News, das sich vor 2 Tagen im Wochenspiegel. Flughafen Frankfurt-Hahn darf staatliche Beihilfen vorerst behalten. Also die Zukunft ist gesichert, dann kann man doch auf dem Rollfeld auch einfach mal Jesus wieder auferstehen lassen.
Da sehe ich das Kreuz rollen, auf jeden Fall.
Ich sehe das Kreuz rollen, das ist ein Satz, der glaube ich auch noch nie gefallen ist.
Ich gehe gleich ins Bett.
Kreuzfahrt, auch gut, ja. Endlich mal ein Umsch in Sachen die Passion. Ich meine, am Bahnhof war ja schon Kreuzzug, jetzt können wir Kreuzfahrt machen. Warum nicht?
Also, entweder Flugplatz Hahn oder Kochem an der Mosel.
Kreuzallergie, das würde auch. Ja,
lassen Sie es.
Ist gut.
Ciabatta mit Kreuzkümmel. So, aber wir machen jetzt schnell weiter und bleiben bei RTL, denn auch hier wieder ein, ich hab heute das Kabinett der Kuriositäten des linearen Fernsehens und des Streamings vereint.
Gerne.
Sie erinnern sich, wir hatten schon mal darüber berichtet, Stichwort Elch. Elchwanderung live bei RTL Plus im Stream 2 Wochen lang und es gibt Details, es gibt ein Sendedatum. In Schweden, ähnlich wie die Passion in Holland, jährliches, großes, mehrwöchiges Live-Event. Und RTL Plus lässt uns daran teilhaben. Und zwar der Elch-Livestream. Das ist alles so absurd. Startet am 22. April um Mitternacht 2 Wochen lang schwedische Elche bei der Wanderung. Zu den Weiden im Landesinneren wird man die Elche begleiten. Wir haben ja schon darüber berichtet, mit ganz spezieller Kameratechnik, mit Infrarot, wenn ein Elch vorbeigeht, zack, ist die Kamera aktiviert, man ist dabei. Kann natürlich auch einfach stinklangweilig sein und es passiert gar nichts. Aber dann will man zusammen mit Geotelevision, was ja auch zur RTL gehört, die Geo, da hat man natürlich auch noch ein bisschen Rahmenprogramm. Ne? Also falls da wirklich nichts passiert, will man Informationen liefern und ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es gibt außerdem noch einen, und auch das, Achtung, neuer Begriff im Fernsehen und Streaming-Lexikon, einen viergeteilten Quad-Stream.
Ein was?
Ein Quad-Stream.
Vierer-Stream, oder?
Ja. Also Vierer-Split mit 4 Kameras.
Ach so. Quasi.
So verstehe ich's. Man möge mich korrigieren.
Ich dachte, vielleicht rast noch einer mit einem Quad durch die Gegend. Deswegen war ich jetzt verwirrt.
Das ist nicht auszuschließen, wenn gar nichts passiert, wird die Produktion halt vorgeschickt. Ne?
Spielen Sie den Quad ein.
Ja. Und bei Geo Television ist ja auch ein, ich glaube, ein Pay-TV-Sender allerdings, ja genau, gibt es dann auch tägliche Ausschnitte aus diesem Livestream und bei RTL Plus kann man halt auf einem Kanal rund um die Uhr 2 Wochen lang Slow-TV-mäßig hier dabei sein. Ich bin sehr gespannt.
Urlaub schon eingereicht?
Ja, klar, natürlich. Also ich baue mir ein Zelt hier im Wohnzimmer auf und damit die Atmosphäre stimmt.
Verstreue noch ein paar Tannennadeln.
Ja. Ich mache mir auch einen Quad-Stream, mache ich mir auf. Mit Elch TV und daneben der Big Brother Livestream. Ne? Und dann Könnt ihr mich mal 2 Wochen lang.
Also in Teilen finde ich das sogar ganz schön.
Naja. Ja. Warum nicht? Also. Ich sag mal so. Es gab langweiligere Zeiten in meinem Leben. Ne?
Ja, Wanderurlaub auf der Couch auch. Klingt jetzt nicht so schlimm.
Ja. Also ich bin wirklich, also unironisch sehr auf diese Umsetzung gespannt, weil ich es mir ähnlich wie bei der Passion 1 damals überhaupt nicht vorstellen kann. Also wie das gemacht wird.
Ne? Vermutlich wesentlich entspannter als die Passion.
Darauf hoffe ich. Obwohl, wäre schon lustig, wenn wir irgendwie
in knappen Monat einfach alle 100 Kilometer an der Würstchenbude stehen und nur, oh, Elche.
Elche.
Oder das... Lecker Gulasch, ja.
Ah ja, gut, also ihr seid informiert, Leute, Startdatum steht nach der Passion, das nächste Highlight, 22. April, Elch live.
Ja. Elch live, ich musste parallel noch direkt wieder gucken, war das bei Domian, oder das war doch ein Hirsch, war ein Hirsch, für 43.000 Euro versteigert. Ansonsten hätte Domian das natürlich live durchkommentieren können, als Elchexperte ist er aber nicht, schade.
Hätte ich jetzt auch nicht mehr mit Sicherheit sagen können, aber ja, klingt alles richtig, was Sie sagen.
Ich habe es hier vor mir, das Internet sagt Hirsch und ist versteigert worden. 2017.
Dann locken wir das so ein. So, es geht weiter. Wir bleiben im Streaming und zwar bei RTL Plus, denn man hat angekündigt, wir sind hier ja schon sehr viele Promi-Namen durchgegangen bei Reality-Formaten, insbesondere auch beim Sommerhaus der Stars, Herr Hammes. Ne? Und oftmals haben wir uns gefragt, wer? So.
Und woher?
Wer und oder woher? Und jetzt können wir diese Frage einfach so stellen und es muss sich niemand mehr angegriffen fühlen. Also sie ist völlig berechtigt, dass man fragt, wer. Denn RTL hat jetzt ein Spin-off vom Sommerhaus der Stars angekündigt und es heißt wirklich, warum noch nach kreativen Namen suchen? Warum nicht einfach das draufschreiben, was es wird? Das Sommerhaus der Normalos.
Ich dachte wirklich kurz, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass das ein Witz ist.
Dachte ich auch. Dann habe ich auf den Kalender geguckt und gecheckt, nee, Montag ist erst der 1. April. Also es stimmt wohl in der Tat, außer man löst es am 1. April auf. Und aktuell sucht die Produktion eben Paare, ganz normale Menschen, die sagen, ich will ins Sommerhaus der Stars, nur ohne Stars, weil ich bin normalo, ich bin normaler Mensch, aber wäre vielleicht gern Star. Also vielleicht wird das Sommerhaus der Normalos für mich zum Sprungbrett für das Sommerhaus der Stars oder andere Reality-Produktionen.
Das ist quasi jetzt eine Ausbildung, ja. Also das ist erstes Lehrjahr für TV-Reality-Star und das kann man sich da bewerben. Sind wieder Stellen frei geworden im deutschen Reality-TV.
Definitiv. Also jeder ist dazu eingeladen, ne? Offenes Casting quasi, was auch gesendet wird. Und ich sag mal so, also im Gegensatz zu Big Brother, was ja auch jetzt wieder mit normalen Leuten stattfindet und nicht die Promi-Version ist, ist das natürlich ein viel offensiveres Versprechen. Ey, wer immer vielleicht da rein möchte in diese Reality-Bubble, wir machen die Tür auf im Sommerhaus in Bocholt. Ne? Kommt rein. Während bei Big Brother ist das so, ja, kann sich natürlich was draus entwickeln, aber ich finde, in dem Fall ist es ja der umgekehrte Weg, denn wir hatten zuerst die Promi-Version, und jetzt wird es runtergebrochen auf Normalos. Bei Big Brother war es umgekehrt. Da hat man irgendwann gesagt, wäre das nicht auch ganz lustig, wenn wir einfach Promis für eine kürzere Zeit auch beobachten können.
Aber das lässt sich ja auf alle anderen Formate auch extrapolieren. Also bei Reality hat man ja in der Regel angefangen mit Normalos. Und erst dann hat sich zu dem Star-Faktor hin entwickelt. Und dass es sich jetzt wieder zurückdreht, ergibt ja nur Sinn. Ich meine, es ist günstiger, ne?
Wahrscheinlich wird man das einfach auch nacheinander dort produzieren, ne, in diesem Haus mit kurzer Pause dazwischen, dann wird es natürlich auch bei der Produktion günstiger. Aber klar, auch was Gagen und Co. angeht, das meinen Sie wahrscheinlich.
Genau, und wie Sie ja gesagt haben, das Studio steht ja eh schon.
Es ist ja kein Studio, es ist ja wirklich ein Haus.
Ach so, ja gut, aber auch das genau. Hat man ja schon, weiß ungefähr, wie viel die Produktion sonst so kostet. Und dann kann man das ja relativ gut skalieren, und zwar nach unten in dem Fall.
Ja. Also ich finde es nur ganz interessant, dass jetzt zwei ähnliche Marken, also im gleichen Genre, Big Brother und auch Sommerhaus der Normalos, für Streaming-Dienste als Spin-off produziert werden oder als Original. Denn das wird wirklich nur bei RTL Plus gestreamt. Nicht mit 24-Stunden-Stream, sondern dann wahrscheinlich in einzelnen Folgen. Aber im Moment wird ja erstmal noch gesucht, also ist noch gar nicht so ganz klar, wann uns das jetzt ins Sommerhaus steht. Quasi. Aber wenn wir dieses Prinzip jetzt nochmal runterbrechen oder adaptieren wollen, was Sie ja eben gesagt haben, es kommt ja eigentlich alles von diesen Normalos. Welche Promi-Formate könnte man denn noch auf Normalos runterbrechen? Also wir hatten es ja auch schon bei Schlag den Raab, Schlag den Star, gab es ja dann auch Schlag den Besten, ne? Oder auch bei Schlag den Star in der Anfangszeit, wo Normalos angetreten sind. Mhm. Wo könnte das noch funktionieren, überlege ich gerade. Let's Dance?
Jein. Bei Let's Dance müsste man es dann wirklich mehr in Richtung Human Interest machen. Also müsste dann wirklich die Normalos stärker in den Fokus rücken, weil die Leute kennen die einfach nicht. Man muss die halt ein bisschen vorstellen, sonst ist es ja nicht interessant. Denn die Partner sind ja immer welche, die eh schon tanzen können. Und da muss man quasi mehr erzählen. Das wäre tatsächlich mehr Aufwand. Aber fände ich gar nicht schlecht.
Könnte ich mir auch, also jetzt natürlich nicht in der Länge, aber
vielleicht einfach mit weniger Kandidaten und
weil dafür, das ist ja am Ende, glaube ich, egal, ob es jetzt RTL Plus als Streamingdienst ist oder Join, das ist ja am Ende vielleicht auch immer so diese Formel, ne? Man nimmt ein bekanntes Format, was auch gut läuft, was einen guten Namen hat, was jeder kennt und kann das nochmal irgendwie runterbrechen, vielleicht auch in einer nennen wir es mal kostensparenden Variante, indem man das Set mitnutzt, das Studio mitnutzt, keine Promis drin hat, keine Gagen etc. oder keine so hohen Gagen. Mhm. Da ist das natürlich interessant, wenn man jetzt überlegt, okay, so drei Folgen Normalo Let's Dance bei RTL Plus, ich glaube, das würde funktionieren.
Ja, glaube ich auch. Können gerne natürlich die Hörer und Hörerinnen bei uns, die gerne Let's Dance gucken, was dazu sagen, ob sie das gerne sehen würden.
Mhm. Und auch gerne noch andere Vorschläge. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch so? Gut, ich meine, natürlich alle Reality-Promi-Formate könnte man als Normalo-Variante machen. Ja, klar. Also egal, ob jetzt Kampf der Reality-Stars oder sowas. Aber bei den größeren Formaten fände ich es witziger. Wo es nicht gehen würde, die Jauch-Schalkberger-Show, ne? Das wäre witzlos mit drei. Obwohl, Normalos gegen Günther Jauch und Schöneberger und Gottschalk auch möglich.
Ja, fände ich vor allen Dingen gut, wenn es insgeheim doch krass gecastete Experten in den jeweiligen Aufgaben sind und die dann einfach so mit links schaffen können, aber sich dann noch so ein bisschen verstellen und so tun, als wäre es anstrengend. Das fände ich gut.
Gut, also wir gucken mal, ob es am 1. April doch noch aufgelöst wird, aber es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Herr Hammes, wir gehen ganz schnell rüber zu Sat.1 und einer, der jahrelang für Sat.1 auch immer stand, dann aber in der ARD und auch kurz mal beim ZDF zu sehen war und jetzt wieder zurück ist, ist Jörg Pilawa, der Quiz-Onkel. Ja? Mhm. So. Und was kann er? Quiz. Das hat er bewiesen. Was kann er noch? Auch Talk. Hat er auch schon jahrelang bewiesen im Daily Talk-Bereich. Und jetzt wagt er sich aber in ein neues Format, das dort heißt Jörg Pilawa plötzlich arm. Ist natürlich rein vom Titel her, wird von Spiegel TV produziert. Natürlich ein bisschen, heute würde man sagen, Clickbait, wenn wir schon bei den Schlagzeilen waren. Mhm. Aber Jörg Pilawa begibt sich für 7 Tage in einen Berliner Sozialbrennpunkt und versucht dort mit dem Budget des Bürgergelds, nämlich pro Woche 127 Euro, auszukommen. Also er will diese Erfahrung machen. Wie ist es, wenn man einkaufen muss und quasi wirklich die Preise vergleichen muss und darauf achten muss, redet dort wahrscheinlich dann auch mit Menschen, die dort wohnen, die eben mit diesem Problem jeden Tag zu kämpfen haben, weil Jörg Pilawa, machen wir uns auch nichts vor, geht nach der Woche da wieder raus und sagt, okay, wo ist der Hummer? Also ich weiß nicht, ob er Hummer mag. So. Aber nur, um es kurz klarzustellen. Und da kann man natürlich immer sich die Frage stellen, ist das so sinnvoll? Also so eine Woche, kann man das dann wirklich nachempfinden? Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, aber es braucht halt wahrscheinlich einfach einen prominenten Namen, der sich dort hinbegibt und das erlebt. Weil wenn es nur ein Redakteur machen würde oder ein Reporter, da ist die Fallhöhe halt auch nicht da, ne?
Ja, Also man braucht erstens einen Bezugspunkt und natürlich, wenn man weiß, ja, der ist Besseres gewohnt, das hilft natürlich. Ist immer die Frage, wie sehr man sich hier nicht nackig macht, aber wie sehr man vorher zeigt, Jörg Pilawa geht es natürlich recht gut. Ja, das sind seine Autos, Plural, keine Ahnung. Ne? Das ist natürlich eine gefährliche Balance, die man da irgendwie halten muss. Ich habe heute durch Zufall tatsächlich auf dem ältesten Social Network, das alte Menschen benutzen, Facebook, einen Artikel gesehen von der Tagesschau. Ich weiß, klingt jetzt total abwegig, was jetzt kommt, aber mir geht es um die Einstellung, die Leute sehr schnell zu sowas haben. Und da ging es um die Digitalisierung, was jetzt vorgenommen wird ab, ich weiß gar nicht mehr, Ende Mai, bezüglich Personalausweis, Digitalisierung, Bilder und so weiter, was man da jetzt macht. Und die Kommentare waren einfach nur von wegen, das klappt ja eh nicht, das ist eh alles Dreck, Datenschutz, hier und da, wirklich nur negatives Zeug. Und ich sehe schon, wie Jörg Pilawa sagt, ja, jetzt gucke ich mir das mal an, so, ja, hier, Elendstourist, dem geht's ja eh noch viel besser, fahrt mal runter. Es geht ja hier um Aufklärung und da muss man auch zeigen, wo man dann herkommt und was so die Welten sind. Und es geht ja nicht darum, hier mit dem Moralzeigefinger jedem in der Nase rumzubohren. Also haben wir die Sendung natürlich auch noch nicht gesehen. Ne? Kann natürlich auch furchtbar sein. Hoffen wir nicht, gehen wir nicht von aus. Aber ich glaube, dass das redaktionell gar nicht so einfach ist, hier die richtige Balance zu finden.
Ja, das glaube ich auch. Und unabhängig auch davon, ich glaube, man muss ja auch gar nicht irgendwie darlegen oder großartig wissen, was Jörg Pilawa auf dem Konto hat und wo er wohnt und wie er wohnt und welche Autos. Ich glaube, jedem ist klar, Jörg Pilawa, Gesundheit. Jörg Pilawa hat gut verdient und wenn er nicht irgendwie auf völlig falsche Pferde gesetzt hat, wird er sein Geld haben auf dem Konto. Ne? Ich meine, allein durch seine jahrelange TV-Präsenz, eigene Produktionsfirma, so ohne den Kontostand wissen zu müssen. Ja. Das ist logisch. Also deshalb, ich glaube auch, dass es diese Vorwürfe geben kann, aber man braucht, glaube ich, dann immer diese Figur, die dann sagt, ich lebe anders, ich habe einen anderen Lebensstil, ich habe einen höheren Lebensstil, ich habe mehr Geld zur Verfügung, weil nur dann funktioniert das Ding. Ne? Jeder von uns wäre auch eingeschränkt, gar keine Frage, aber da ist die Fallhöhe natürlich nicht so, als wenn ich weiß, okay, Jörg Pilawa, so, der hat Geld, Punkt, wie viel auch immer. Zu sehen am 15. April, 7:45, also auch beste Sendezeit, wird nicht irgendwo versteckt, finde ich schon mal gut. Genau. Und dann machen wir direkt weiter und gehen wieder, wir wechseln so ein bisschen die Genres durch in das Genre Reality. Sie hat eigentlich auch angefangen in einem Format, was Normalos vorbehalten ist, wurde aber dann auch zum Reality-Star, nämlich Dani Büchner. Angefangen bei Vox, Goodbye Deutschland, da wurde das Leben von ihr und ihrem Mann ja im Vordergrund dokumentiert als Mallorca-Auswanderin über 9 Jahre hinweg. Danach auch selbst in vielen Reality-Formaten, Promi Big Brother, Dschungelcamp, hat sie ja alles schon mitgemacht. Und jetzt wechselt sie den Sender, wenn man so will. Und zwar geht es jetzt mit einer eigenen Doku-Soap weiter bei RTL 2.
So.
Titel: Diese Büchners, Familientrubel unter Palmen.
Ja,
RTL 2, die Doku-Soap-Heimat, ne, das passt. Erstmal so vom Hörensagen. In diesem Jahr 4 Folgen sind zunächst geplant. Und dann gucken wir mal. Einfach nur eine kleine Info für euch, was denn da an neuen Doku-Soap-Formaten auf euch zukommen könnte. Also in dem Fall kommen wird. Wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Letzte Woche war es, da haben wir uns über das neue Format, was in diesen Tagen mit Oliver Kalkofe entsteht, eine neue Comedy-Panel-Show. Und es gab aber noch keine offiziellen Infos. Also es gab nur, glaube ich, den Ticket-Aufruf, dass man sich das angucken kann. Es wurde gemutmaßt, dass der WDR das Ganze produzieren lässt. Und so ist es. Das wurde ein paar Tage, nachdem wir aufgezeichnet haben, offiziell. Und der Titel auch, weil wir ja schon gesagt haben, ist das so ein genial daneben-Klon? Rein von der Beschreibung her. Nicht ganz. Also es geht darum, originelle Fake-Antworten quasi zu finden auf Fragen. Und dementsprechend lautet der Titel Faking Bad. Besser als die Wahrheit.
Ja.
Wir brauchen einen Untertitel, der es erklärt. Will. Ja, gut, da fand ich unsere fast besser. Aber ja.
Also im Endeffekt entscheidet, ob die Sendung gut ist. Über Titel kann man sich 100 Jahre lang streiten. Und wir sind ja einfach froh, dass Oliver Kalkofe so eine Show kriegt und sich da ausprobieren darf. Ich nehme an, er ist auch großer Fan der Panel-Shows aus UK, weil das ist durchaus das Land, das die meisten und auch die besten hat. Natürlich auch ein paar, die ein bisschen langweilig sind. Mhm. Aber bei denen hat das Ding die 7 Tage, 7-Köpfe-Phase überdauert, sagen wir mal so. Da gibt es ja wirklich unfassbar viele mit verschiedenem Fokus. Mal geht es wirklich darum, was Neues zu lernen, wie bei QI. Mal ist es nur Spaß machen über die News, wie es bei uns eben 7 Tage, 7 Köpfe gewesen ist. Das ist bei denen einfach Standardding. Und gegen Ende des Jahres gibt es ganz oft auch nochmal eine riesige Spezialfolge für verschiedene Sendungen. Interessanterweise sau viel davon auch einfach auf YouTube zum Angucken, weil ich glaube, die Rechte da irgendwie keinen kümmern, komischerweise. Deswegen, da gibt es genügend gute Vorbilder, die im Bewusstsein werden.
Mhm. Und ich finde es auch gut, also im Sommer soll das Ganze erst ausgestrahlt werden. Was heißt erst? Wir haben schon April. nicht nur im WDR, sondern tatsächlich im Ersten. Also das soll im Sommer auf dem Donnerstagssendeplatz laufen um 22.50 Uhr, parallel dazu natürlich in der Mediathek, im WDR, im Bayerischen Rundfunk und im RBB als Wiederholung. Also das volle Programm. Man sagt da nicht, wir lassen das nur mal für die Mediathek produzieren, sondern wir hauen es auch linear raus. Mhm. Und 4 Gäste gibt es pro Folge und ein paar haben wir schon vorgelesen beim letzten Mal. Einige sind noch dazugekommen. Ich mache es nur der Vollständigkeit halber. Thorsten Sträter, Oliver Welke, Katrin Bauerfeind, Michael Mittermeier, Laura Larsson, sagt mir jetzt gerade nichts, um ehrlich zu sein, Olaf Schubert, Laura Karasek, Rick Kavanian, Michael Kessler und Peter Rütten. Also da, ich würde fast sagen, Kalki and Friends, ne? Das lässt sich schon so raussehen. Gute Namen dabei, alle Sympathieträger. Von daher, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, sage ich ehrlich. Laura Larsson, übrigens deutsche Autorin. Ich habe sie gerade parallel gegoogelt.
Was haben wir hier? Tut aber anscheinend auch live, Podcast, Instagram, TikTok, E-Mail. Das sind also gute Internetseite.
E-Mail macht
sie
auch.
Ja, E-Mail macht sie auch. Also das ist wirklich, das steht auf ihrer Seite so hier. Ah. Tickets, Podcast, Instagram, TikTok, E-Mail.
Man muss immer breit aufgestellt sein, ja. Alles bedienen.
Ja, aber auch keine kleine Tour, was sie da im September, ab September spielen wird. 2x Köln, München, Zwickau, Leipzig. Ja, die kommt rum. Das ist gut.
Zwickau, auch für die Passion nicht schlecht.
Ja, stimmt. Zwickau.
Hat allein vom Namen her, finde ich, wird das schon gut gehen.
Ist ja für mich ein kompletter Comic-Panel. Das ist wirklich Zwickau. Ja, das ist einfach, man hat direkt ein Bild vor Augen, wie man gezwickt wird. Finde ich gut.
Also, juckt auch direkt, ne, wenn man Zwickau hört.
Liebe Grüße an Zwickau, es tut uns wirklich leid.
Ja, liebe Grüße, natürlich. Klar, immer. Also auch an Koch im
Zell.
Auch an den Flughafen Hahn.
Und Nied-Altdorf, nicht zu vergessen. Grüße.
Saar-Hölzbach.
Saar-Hölzbach. Das ist Hardcore, ja.
Ja.
Letzter Ausstieg vor der Pfalz.
Ja gut, irgendwo müssen wir unser Community-Treffen mal machen. Ne? Es ist halt einfach so.
Schwierig. Also schwierig. Ja, einfach wo? Also klar, wenn wir 10 Hörer hätten, wäre einfach, können wir einfach am Bahnhof sitzen bleiben. Aber
Man muss wirklich dazu sagen, Saar-Hölzbach, letzter Arsch, am Ende des Saarlands, ne? Das ist wirklich kurz vor der Grenze zu Rheinland-Pfalz Richtung Saarburg, Trier.
Ja.
Und ich bin als Kind immer mit so einem Sommerticket.
Saarland-Sommer-Touren-Ticket,
das SSTT, sagen genau. Die Profis. Mhm. Hat damals 40 Mark gekostet oder glaube ich, nee, ich bin eingestiegen bei 35 Mark und man konnte dann wirklich mit allen, also wie im Prinzip der Vorläufer des 40-Euro-Tickets, ja, mit allen Regionalbahnen, Bussen, aber nicht Regionalexpress,
ja,
konnte man dann im ganzen Saarland rumfahren, 6 Wochen lang in den Ferien.
Ich als Kacknub bin natürlich mal aus dem Intercity geworfen worden.
Ja, Anfänger. Ja. Und davon habe ich eine Zeit lang wirklich rege Gebrauch gemacht. Weil war irgendwie, ne, wenn man jetzt irgendwie nur 2 Wochen im Urlaub war, hat man immer noch 4 Wochen, wo man einfach unbedarft irgendwo hinfahren konnte, wenn man Bock hatte. Und ich wollte es wirklich, ich habe es immer ausgereizt. Ich glaube, mit mir haben die Verkehrsgesellschaften im Saarland richtig Verlust gemacht. Ich habe es bis zum äußersten Rand ausgereizt. Und der äußerste Rand war Saar-Hölzbach. Ja. Das war wirklich die letzte Station mit dieser fucking Regionalbahn, bevor es dann rüber nach Rheinland-Pfalz ging. Und da bin ich irgendwann in Saar-Hölzbach da mal ausgestiegen und dachte mir so, naja, fahre ich da mal hin und laufe da wirklich so eine Straße, die so leicht an einem Hang liegt, hoch und that's Saar-Hölzbach.
Das ist einfach ein kleiner Ort.
Unfassbar.
Aber das Gemeine an dem Tourenticket war ja, Trier wäre das interessante nächste Ziel gewesen für einen Jugendlichen, aber da hätte man dann wieder bezahlen müssen ab Saar-Hölzbach.
Richtig. So, und dann dachte ich mir nach 5 Minuten, das ist also Saar-Hölzbach, fahre ich doch wieder zurück. Und dann dauert es aber irgendwie eine dreiviertel fucking Stunde, bis dieser Zug aus Trier dann wieder zurückkam in Saar-Hölzbach. Und dann steht man da wirklich eine Dreiviertelstunde am Gleis in Saar-Hölzbach. Ich glaube, so heißt auch irgendwann mal meine Autobiografie.
Am Gleis in Saar-Hölzbach?
Ja. Das war eine prägende Phase. Und
Dreiviertelstunde.
Ja, aber eine Dreiviertelstunde in Saar-Hölzbach ist halt wie 2 Wochen Elchwanderung bei RTL Plus.
Sie kam zurück und hatten einen Vollbart auf einmal, ja.
So habe ich mich gefühlt. Wilson! Ja, wirklich. Ohne Scheiß. So hat sie es angefühlt. Und es sind ja diese, ich sag mal, nach Völklingen geht's bergab, ne?
Wenn man Moment mal. Ja, es geht in Völklingen auf jeden Fall bergab. Es geht dann aber auch wieder ein bisschen nach oben. Also da kommen ja noch Saloy, da kommt noch Merzig, da kommt noch Mettlach.
Aber also immer dazwischen. Also sagen wir Regionalexpress, lecker. Regionalbahn, schwierig. Also jeder Halt der Regionalbahn im Saarland, schwierig. Luisenthal, Bahnhof, oh Gott.
Ja gut.
Burbach Bahnhof, oh Gott.
Dass Burbach eine eigene Haltestelle bekommen hat nochmal. Aber ich muss ja sagen, ich dachte sehr lange, und daran merkt man, dass man im Saarland aufgewachsen ist, dass eine Regionalbahn immer an jeder Haltestelle hält. Was Quatsch ist, aber mir ist nur einmal passiert, dass eine Regionalbahn nicht an jeder Haltestelle im Saarland gehalten hat. Da war eine, die sie übersprungen hat. Ich weiß nicht mehr, welche es war, aber ich war völlig verwirrt.
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Da müsste Marco.
Ja, es hat auch keinen Sinn ergeben. Weil alle anderen Regionalbahnen nehmen jede Haltestelle mit und diese eine war so, nee, das eine Kaff, das nehme ich diesmal nicht mit. Und es stand auch so auf dem Plan. Hier halten wir heute nicht.
Und das ist dann besonders hart. Also wenn nicht mal die Regionalbahn dort. Ne?
Ja, also, nee.
Na egal. Also jedenfalls Saar-Hölzbach war wirklich so diese abgeranzten Bahnhöfe und da ist halt einfach nichts. Und da ist eine Dreiviertelstunde als, wie alt war ich da, 10-11-Jähriger, lang, Herr Hammes. Sehr lang, ohne Handy, also ohne iPhone, ohne Internet.
Ja. Quizfrage.
Ja.
Wie kamen wir drauf?
Auf Saar-Hölzbach?
Ja.
Durch Zwickau.
Ich weiß es wieder. Ich habe den Namen der Dame leider vergessen, weil ich den Tab zugemacht habe, weil das ist mein Kurzzeitgedächtnis. Aber weil die eben tourt, unter anderem Zwickau, Passion, deswegen war
Laura Larsson.
Larsson, genau.
Ja. Gut, also Faking Bad in Saar-Hölzbach.
Auch in Saar-Hölzbach mutmaßlich ausgestrahlt dann.
Faking Gleisbad in Saar-Hölzbach. So, Hermes, um die Stimmung jetzt nochmal richtig hochzuziehen. Yes. Wir haben einen Todesfall.
Ach Gott.
Und stimmt. Ja, wir müssen es erwähnen, weil einfach natürlich Schauspieler, mit dem wir indirekt auch groß geworden sind, will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie hat er doch eine Rolle gespielt und er war einfach immer da und ich habe mir vorhin auch in seinem Wikipedia-Eintrag angeguckt, der hat einfach schon alles seit 1955 durchgespielt, alle Preise abgeräumt und ist jetzt im Alter von 82 Jahren verstorben, nämlich Fritz Wepper.
Ja.
So. Und Fritz Wepper, deshalb sage ich groß geworden, weil Fritz Wepper für mich eigentlich immer nur existent in Derrick. Er war wie sagt man, Gehilfe, Adjutant, Polizei, was war er von Derrick? Derrick war der Kommissar?
Wahrscheinlich war er auch Kommissar, war einfach sein Kollege, Punkt.
Gut, aber immer so ein bisschen untergestellt natürlich, ne, klar. Er hat jedenfalls Harry Klein gespielt, so. Ich gucke jetzt ganz, ganz kurz, auch geil. Das lese ich ja. Das sind die Dinge, die ich hier brauche. Die Rollenfigur von Fritz Wepper, Harry Klein, tauchte zum ersten Mal in der Fernsehserie direkt 1974 auf. So.
Krass.
In München benannte sich der Club Harry Klein nach der Figur. Wo ist der Club Harry Klein in München? So, wo ich jetzt direkt mit. Ein Techno-Club. Na, da gehe ich doch mal nach okay. Ostern mal vorbei.
Ich kann hier noch einen kleinen Vorgriff machen aufs Heimkino, denn ich vermute, aufgrund des Todesfalls hat die ARD reagiert und hat Ein Gauner Gottes, wo Fritz Wepper die Hauptrolle spielt, ins Programm genommen. Und ich kann jetzt nur für die Mediathek sprechen. Da ist der Film noch bis zum 15.05. gratis verfügbar. Oh, ja, bis zum 15.05. 23.59 Uhr, also den ganzen Tag lang noch bis zum 15. Mai. Ja, ist offensichtlich eine große Rolle für ihn im Sinne von, er spielt die unangefochtene Hauptrolle da drin. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, ist er Mönch da drin und kehrt nach 20. Ah, nee, Zimmermann steht hier. Warum soll er den Zimmermann sein, aber eine Mönchskutte tragen? Um das rauszufinden. Ja, als falscher Mönch steht hier. Falscher Mönch am Bodensee. Also es klingt jetzt schon spannend.
Ja, aber er hat doch auch in dieser Serie in der ARD nach Derrick gespielt, um Himmels Willen. Hat er da nicht auch einen Geistlichen irgendwie gespielt?
Moment, ich schaue nach.
Himmels Vielleicht ist das der kleine Augenzwinkerer. In diese Richtung.
Das ist natürlich absolut denkbar. Um Himmels Willen, deutsche Fernsehserie.
In irgendeinem Kloster war das.
Das turbulente Leben der wenigen Nonnen im kleinen Kloster der fiktiven niederbayerischen Mittelstadt Kaltental. Episodenliste, wo sind denn die Darsteller, meine Damen und Herren? Wo steht das denn? Alles steht drin, nur nicht, wer mitgespielt hat. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln?
Naja, Fritz Wepper hat auf jeden Fall mitgespielt. 264 Folgen lang.
Ja, sagt auch der Rest des Internets, aber beim Wikipedia-Beitrag hat man gedacht, der Darsteller.
Wobei, ja, weil es selbstverständlich ist, weil die Fans es natürlich wissen, wie im Himmels Willen.
Das ist Punkt 3. Und das ist einfach eine Tabelle, die alphabetisch sortiert. Kein Wunder, dass
ich es nicht gefunden habe.
Ja, auch wieder wahr. Fritz Wepper auf jeden Fall, wenn ihr da wieder was nachholen wollt, habt ihr sehr viel zu tun und das ist ja auch schön, ein absolutes Lebenswerk. Und wir sind jetzt nicht überemotional, weil er uns nicht so krass berührt hat tatsächlich, aber das liegt nicht an ihm, das liegt auch nicht an uns, das ist einfach Zufall, aber Erwähnung finden sollte es auf jeden Fall und das haben wir hiermit gemacht.
Ich meine alleine, also so zwei dicke Bretter in der Biografie stehen, so haben Derrick von 1974 bis 1998 richtig. 281 Folgen, dann hat er natürlich auch was gemacht, aber dann 2002 bis 2021, um Himmels Willen, auch 264 Folgen. Also das ist schon ein Brett.
Also. Ja, 1000 Preise gewonnen und auch, also absolut hartes Schauspielerleben, im positiven Sinne hart. Nicht, dass es beschwerlich war, sondern einfach sehr viel gearbeitet und sehr erfolgreich.
Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch sehr viel über Fritz Wepper gelacht, obwohl ich gar nicht über Fritz Wepper gelacht habe, weil natürlich seine Rolle in Derrick mit einem Einzeiler belegt war, den es ja nie gab in Derrick, der aber als Gag auf dem Schulhof jahrelang diente und auch bei RTL Samstagnacht in der Persiflage von Derrick immer wieder stattfand, nämlich Harry, fahr schon mal den Wagen vor.
Harry, Stefan.
Genau, ja, mit Stefan Jürgens und Tommy Krapfeis hat ihn sogar gespielt, richtig.
Würde man heute auch so nicht mehr machen, den Sketch, die haben sich so viel Zeit da drin gelassen und das war ja auch der Gag, dass Derrick so langsam inszeniert war für die Zeit damals schon, dass man in dem Sketch dann, Harry,
ja
Stefan.
Meine Lieblingsfolge von Derrick, also bei RTL Samstag Nacht. Obwohl, als Kind habe ich Derrick natürlich brav mit Mama und Oma geguckt.
Eine halbe Folge Derrick gesehen in meinem Leben und eine halbe Folge der Alte. Das war's.
War für mich auch immer dasselbe irgendwie. aber es gab natürlich Unterschiede und Derrick für mich immer, das war so typisch auch für München. Derrick kam immer irgendwo hier in Grünwald in so einer Villa vorgefahren mit seinem Mercedes. Also Harry ist vorgefahren natürlich. Und die beiden sind ausgestiegen und haben dann an irgendeiner großen Tür geklingelt, an so einer Pforte. Da macht irgendeine jetzt Witwe dann auf und ist so ein bisschen am Heulen. Mein Mann wurde umgebracht. Ich weiß, deshalb bin ich hier. So, und dann gehen sie rein, trinken irgendwie, dann wird direkt Alkohol eingeschenkt von der Bar. ne? Da wird direkt der Cognac ausgepackt.
Auch im Schwenker.
Genau, aber natürlich, Derek säuft natürlich nicht im Dienst, sondern nur die Witwe, die natürlich völlig traurig ist, weil ihr Mann gerade zufällig von einem 3 Tonnen schweren Klavier erschlagen wurde im Foyer. Und deshalb, und dann geht die Unterhaltung los. Also das war Derek für mich. Es gibt nur diesen einen Einstieg, ehrlicherweise, bei Derek.
2004 gab es noch die Animation Derek, die Pflicht ruft, sehe ich gerade, völlig vergessen.
Ja.
Es gab auch noch einen anderen Untertitel, nämlich Faltenfrei in gefährlicher Mission mit den Originalsprechern. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber man hat auf jeden Fall auch ein bisschen Humor bewiesen und sich nicht zu ernst genommen, das ist immer gut.
Und aber meine Lieblingsfolge bei RTL Samstagnacht von Derek war Harry, ja Stefan, hast du eigentlich einen zweiten Vornamen, Harry? Stefan. Harry, Stefan Klein, Harry? Nein. Harry, Stefan Klein, Stefan. Du meinst Harry, Stefan Klein, Stefan, Derek, Harry? Und so ging es wirklich 10 Minuten. Ich konnte es irgendwann mal auswendig, aber irgendwann lässt man auch Dinge los.
Aber das als wir dann bei ProSieben angefangen haben, ist das Gedächtnis auf einmal.
Ja, alles, was RTL betraf, genau, wurde einfach von meiner Festplatte leider rausgelöscht.
Knight Rider, nie gehört.
Nee,
auf wen ist er denn neidisch?
Was ist das? Kennst du das damit? Nix. Also, Fritz Wepper, ein Schauspieler, der von uns gegangen ist. Ich glaube, die ganzen Sondersendungen gab es auch schon teilweise jetzt die letzten Tage im Fernsehen. Aber schön, dass sie den Hinweis nochmal aufs Heimkino gegeben haben an der Stelle.
Tja.
Gut, dann wären wir soweit erstmal durch mit dem Fernsehen.
Wunderbar.
Weidengeflüster.
Ach ja, zur Folge 458, da ging es um den Abschied von Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben, um das Comeback von Notruf. Mhm. Und wir haben drei Kommentare,
ja,
aber gute, glaube ich.
Ja, Markus weist uns da auf das hin, was Sie schon gesagt hatten bezüglich Faking Bad. Da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen, aber vielen Dank. Und dann haben wir hier Johannes. Vielen Dank für die Folge. Ja, gerne. Elton bei RTL in einem Schlag, den Punkt-Punkt-Format ist schon sehr weird. Naja, heutzutage muss man mit allem rechnen. Apropos viel Spaß bei der Passion. Da ist mir kurz hochgekommen, Entschuldigung. Ich möchte mich noch bei Herrn Hammes für den Geheimtipp zu dieser neuen Serie mit dem Fußballtrainer bedanken. Nein, ernsthaft, ich liebe jede Minute der ersten 18 Ted Lasso-Folgen, die ich bisher gesehen habe. Mangels Apple TV Plus Abo habe ich das jahrelang ignoriert, aber sich das Abo zu holen lohnt sich allein dafür. Dazu muss ich ja sagen, wenn man einfach staffelweise die Serie kaufen würde, ich glaube, das geht immer noch nicht, käme man ja auch teurer weg, als ne, wenn man in einem Monat dann durchguckt. Das sind ja 3 Staffeln inzwischen, lohnt sich. Er grüßt dann auf die Weide aus Bölk, aber schreibt noch PS, während eurer Allergie-slash-Big-Brother-Pause habe ich Folge 178 von 2014 nochmal gehört.
Warum das denn?
Ein herrlicher TV-Moment, daraus nochmal ausgegraben. Stefan Mross muss eine Moderation aufgrund zu scharfer Currywurst abbrechen, aber eine gute ARD-Produktion hat immer einen Guido Kanz auf Vorrat hinter der Bühne, der übernehmen kann.
Ich erinnere mich sogar.
Ja, Johannes verlinkt das Ganze auch nochmal auf YouTube. Die Sache ist damals allerdings nicht Coup der Woche geworden, weil in derselben Woche aufgeflogen ist, dass quasi alle Ranking-Shows der Dritten, in Klammern die schönsten Brücken Niedersachsens und so, gefaked waren. Er schreibt abschließend, mein Gott, ist das lange her.
Ja, 10 Jahre, um genau zu sein. Und irgendwie ist es noch recht frisch dafür.
Also es ist auf jeden Fall, das würden wir auch darüber reden. Sagen wir es so.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, definitiv.
Ich liebe auch einfach den Nachnamen von Stefan Mross, weil wir einfach so Mross.
Mross.
Als würde man drüber nachdenken, wie heißt Mross.
Ist auch so ein bisschen hingerotzt. Ne? Also so am Ende.
Das sagen Sie jetzt.
Also. Ja, nicht, also ich meine, Stefan Ross kann natürlich nichts für seinen Namen, aber mir ist es immer so gut. Jerry hat auch noch geschrieben, bevor Anwälte es tun. Hallo ihr beiden, abschließend zur Passion wiederhole ich meinen Kommentar aus Folge 404, also zur OG-Passion 2022. Und zwar, ich fand die Passion nicht gut. Wenn Jerry es sagt halt. Ne? Ja. Ich hatte das Gefühl, Jerry, wann Merch? Also ich frage für einen Freund. Ich hatte das Gefühl, es war noch schlimmer und fremdschämender als vor 2 Jahren und ich hätte diese erneute Aufführung nicht gebraucht. Hoffentlich bleibt uns das Ganze jetzt wieder erspart. Bitte kein drittes Mal, RTL. Und dann schreibt Jerry noch was Positives, um damit zu enden. Der zweite Neustart nach TV Total, also am ProSieben Mittwoch, nämlich Bratwurst und Baklava, die Show ist echt gut. Man merkt, dass Ozan Kosa, wird er glaube ich ausgesprochen, und Bastian Bielendorfer durch den Podcast ein sehr eingespieltes Team sind und es von Sekunde 1 zündet. Das Studio ist ganz schön und der Übergang in der ersten Folge, dass sie die Schlüssel zum TV-Total-Studio bekommen, war sehr nett gemacht. Die Show könnte besser als Rent-A-Comedian zum ProSieben-Mittwoch passen. Mal sehen, wie sich Mitte April dann noch die Quatsch-Comedy-Show schlagen wird. Das waren ja diese drei Shows, die jetzt nacheinander nach TV Total gesendet werden und genau, aktuell läuft eben Bratwurst und Baklava. Also die Show zum Podcast.
Danke, Jerry. Das ist eine sehr umfassende Fernsehkritik gewesen.
Ja.
Mochte ich.
Ach, vielen Dank.
Wir müssen noch Danke sagen. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, meine Damen und Herren. Wir sagen Danke. Sind Sie denn darauf vorbereitet, dass wir Danke sagen?
Aber sicher, Herr Hammes.
Na, sehr gut, dann beginnen Sie doch.
Kleinen Moment noch.
Ich kann auch anfangen.
Ganz nein, ach, ich hab's doch, Herr Hammes. Mensch, Zeit füllen, da bin ich doch Profi drin. Ich muss nur ganz kurz gucken, wann war unsere letzte Aufzeichnung? Das war, wann haben wir denn aufgezeichnet? Ah doch, hier, letzte Woche am Donnerstag, genau. Dann kamen seitdem, wenigstens ein paar Spenden rein. Und zwar von Martin als Abospende, ebenso von Lutz und von Michaela, vielen Dank. Und Alexander hat auch noch gespendet, individual mit Kommentar. Mag ich immer sehr, auch wenn ich natürlich Abo-Spenden auch sehr befürworte. Aber das ist immer noch schön, wenn so ein kleiner Beipackzettel dabei liegt, wie bei Alex. Zufälligerweise, schreibt er, musste ich heute meine Frau in der Stadt der Passion abholen. So weit ist es um Kassel schon geschehen. Ne? Sie bot mir das Geld, um sich das zu ersparen. Was? Moment, das muss ich nochmal lesen. Also nochmal. Zufälligerweise musste ich heute meine Frau in der Stadt der Passion abholen. Sie bot mir das Geld, um sich das zu ersparen. Ohne die feinen Herren Kühe hätte ich nichts mitbekommen, also möchte ich es weitergeben. Grüße aus der Dokumentarstadt.
Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, wie das gemeint ist.
Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich glaube, also Dokumentarstadt, das heißt, ihr wohnt, lieber Alex, in Kassel.
Ja.
Aber warum
bot mir das Geld?
Danke, jedenfalls.
Der Da Vinci-Code gerade.
wir beide wie dieses GIF gerade so. Aber, Moment, in Kassel die Dokumente und seine Frau, warum holt er die da ab und Geld und warum haben die es nicht mitbekommen? Und danke trotzdem. Vielleicht kannst du nochmal, spend nochmal und klär auf. Nein, kannst du es auch einfach in den Kommentaren aufklären. Das war's bei PayPal, bei den Spenden. Vielen lieben Dank.
Ja, und natürlich können wir uns auch anders unterstützen. Alle Methoden dazu findet ihr wie immer auf medienku.de/support. Yeah. Unter anderem natürlich auch Patreon. Da sind auch ein paar Leute wieder dazugekommen. Zum einen haben wir hier Moritz, André, Raoul und MyGoofyMe. Sind neu dabei, zum Teil zahlen, zum Teil nicht. So oder so, vielen Dank. Und natürlich könnt ihr uns auch einfach irgendwo bewerten, Kommentar da lassen.
Bewirten?
Bewirten auch.
Bewerten.
oder bewähren mit E oder mit Ä, ganz wie ihr wollt. Oder mit E, einfach nur E, beehren. Auch schön. Ich gehe den ganzen Duden durch jetzt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ihr müsst kein Geld ausgeben, ihr könnt nur. Ne? Fühlt euch also nur ganz leicht dazu aufgerufen.
Ey, das ist eh immer das Beste. Ne?
Ja, leicht aufgerufen.
Geld ausgeben können.
Also dürfen. Das, Herr Pilawa, wie steht das eigentlich bei Ihnen? Also ich habe jetzt gehört, dass Sie sehr gern Hummer essen, hat Herr Körber gesagt.
Ja. Nee. Immer wenn der in der Sat.1-Kantine ist, immer Hummer. Ne? Immer nur Hummer.
Solberg. Der gute alte Solberg, dass der auch nochmal ein Podcast ist. Finde ich gut. Wir sind im Filmbereich und wir springen direkt in die Charts. Ich habe nämlich jetzt, weder war ich in der Pressevorführung, noch habe ich irgendwie besonders viel Neues gesehen, tatsächlich. Deswegen wird das heute relativ kurz. Aber die Charts sind zumindest interessant. Oh, da bin ich direkt auf Platz 5 auch direkt überfordert. Oh la la, wer ahnt denn sowas?
Ist auf der 5. Oh la la.
Oh la la. Und damit habe ich auch nicht gerechnet. Eine aristokratische Familie in Aufruhr, als Tochter Alice sich mit François, dem Sohn eines einfachen Autodealers, zusammentut. Das ist ja ein Skandal. Als das Paar seine Verlobung verkünden will und die zwei Familien zusammenführt, bringen die beiden ihren Eltern den A-Test als Geschenk mit. Oh, ich hör dir schon trapsen hier in Sachen Inzest. Aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. Sieht so ein bisschen aus wie, wie hieß es, Monsieur sowieso und seine Töchter. Das kann sein, dass das mal wieder einer davon ist.
Ja, ist es, glaube ich.
Ach, du liebe Zeit. Kein Wunder. Das ist ja der 400. Film dann davon.
Ich habe es irgendwo.
Monsieur Claude.
Genau, irgendwo habe ich es gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Aber es war, glaube ich, aus der Reihe.
Also, aber der Name scheint ein anderer zu sein, sagt der Weltkino-Filmverleih, und der muss es ja wissen. Die Familie Bouvier Sauvage blickt voller Stolz auf eine lange aristokratische Anreihe zurück. Aber es ist auf jeden Fall der gleiche Darsteller und es klingt nach einem ähnlichen Prinzip. Also ob es jetzt wirklich ein Teil der Reihe ist oder nicht.
Alles.
Ja, mit Christian Clavier, Didier Bourdon. Schön, also französische Komödie mit den entsprechenden Darstellern, deswegen wahrscheinlich auf der 4 eingestiegen, hatte ich vorher tatsächlich nicht gehört. Ich kann mir den Trailer leider direkt vorstellen, aber dieser französische Charme funktioniert halt auch immer. Die Bewertungen, die ich jetzt im Vorbeigehen wahrgenommen habe, waren allerdings eher im niedrigeren Bereich. Ist die Frage, wie viele von dieser Art von Filmen braucht man noch? Das ist es halt. Aber gönne ich jedem, der Spaß dran hat. Auf Platz 4, The Zone of Interest, hatten wir schon mal erwähnt. Auf Platz 3, und hier fängt jetzt das Drama an, Ghostbusters Frozen Empire steigt in Deutschland nur auf der 3 ein. Das ist wirklich nicht viel. Macht auch nicht mal die Hälfte von dem, was auf Platz 2 rumsitzt, wenn ich das richtig sehe. Ah doch, also in der Woche schon. Da sind wir sogar relativ nah dran, aber es ist eben die erste Woche für Ghostbusters. Und mehr als 164.000 Besucher wären da schon toll gewesen. Grob 165.000. Nicht so schön. Kung Fu Panda 4 ist auf der 2 mit fast dem identischen Ergebnis wie Dune Part 2. Der ist auf der 1 immer noch. Hat mittlerweile über 2 Millionen Besucher gesehen. Also der Film hat die Besucher auch gesehen im metaphorischen Sinne, aber vor allen Dingen haben die Besucher den Film gesehen. Und Ghostbusters hat... Was haben wir denn hier? Läuft in noch nicht mal in so vielen Kinos. Das finde ich bemerkenswert. Also ich beziehe mich auf Zahlen von insidekino.de und laut der Seite läuft Ghostbusters in 541 Kinos und Dune 2 in 731. Nicht, dass das der Grund ist, aber man hat das Gefühl, dass man Dune einfach mehr zugetraut hat oder dass vielleicht einige Kinos gesagt haben, die Geisterscheiße kommen jetzt nicht in den Saal. Ich habe keine Ahnung.
Haben Sie mich da rezitiert?
So schlecht fanden Sie den Film ja damals.
Nein, gar nicht, alles gut.
Also,
sind ja hier nicht bei den Ghostbusters News der Woche.
Eben genau das. Aber es lohnt sich in dem Fall mal einen Blick zu werfen auf die internationalen Ergebnisse bei Ghostbusters, weil es mich hier aus Fangründen natürlich interessiert, aber auch aus der alten Budgetrechnungskiste. Weltweit 68 Millionen eingespielt bisher, ist wahrscheinlich unter dem, was man haben wollte. Ich glaube, das Budget waren 100 Millionen, maximal 120.000. Aber das ist der Vorteil. Also so ein Blockbuster-Film kostet ja mittlerweile sehr häufig über 200 bis 300 Millionen. Und da hat man sich Gott sei Dank ein bisschen bescheidener gegeben. Ich drücke weiter die Daumen, weil ich das Franchise mehr mag als den Film, aber den Film auch okay mit seinen ganzen Problemen, die wir, glaube ich, das letzte Mal hier besprochen haben. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Bei den Neustarts habe ich mich eben auch ein bisschen reingucken müssen. Fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichen an. Liebe Eltern, Paw Patrol, das Mighty Oster Special. Ja, Paw Patrol, das Mighty Oster Special kommt ins Kino. Ja, viel Spaß. Die ganzen Eltern wussten das auch schon. Die können den Trailer mitsprechen. Das ist ja das Schöne. Paw Patrol. Scheiße. Viel Spaß mit Paw Patrol. Und wenn ihr aus dem Kino rauskommt, könnt ihr zu Hause zum Einschlafen noch eine Folge Paw Patrol gucken. Gute Nacht. Im Mainstream-Bereich haben wir hier noch zwei Filme, die anlaufen. Und zwar am 28. März, das ist der heutige Tag, Chantal im Märchenland. Da habe ich mich kurz gefragt, was ist das denn jetzt?
Fuck you, Goethe.
Ja, genau. Also es sind zwei Titel hier. Chantal im Märchenland und Kleine schmutzige Briefe. Und ich war so, ist jetzt gerade Pornosaison? Aber Chantal im Märchenland ist wirklich ein Spin-off von Fuck You Goethe mit der titelgebenden Chantal in der Hauptrolle. Und es hat so ein bisschen den Hauch von ProSiebens Märchenstunde, aber sehr teuer produziert. Also ich habe den Trailer eben geguckt und dachte mir, ich glaube nicht, dass ich da Spaß dran hätte. Und die Kritiken sind auch alle so, Gott, was ein dämlicher Scheiß. Aber ich hatte so das Gefühl, da hat zumindest keiner gesagt, wir machen mal einen Scheißjob. Sondern die haben wirklich verstanden, was sie da haben. Wie gesagt, ich bewerte nur den, was ich im Trailer gesehen habe. Die Figur ist die Figur. Genauso wie sie in den anderen Filmen auch rüberkommt, halt derb, Social Media versessen als möchte gern Influencerin. Der Humor ist ja bodennahes Niveau, sage ich mal, aber ist eben da. Und der Produktionswert sieht sehr gut aus. Also on location gedreht zum Teil, auch zum Teil gut besetzt. Norah Tschirner spielt, ich glaube, eine Hexe und Norah Tschirner ist immer gut. Und das sah alles okay aus. Also wenn ich jetzt Fan von Chantal wäre, der Figur, bin ich halt nicht. Aber wenn ich Zielgruppe wäre, glaube ich, würde ich sagen, ja, habe ich schon Bock drauf. Es sei denn, mich turnt komplett ab, dass sie in diesem Film in einen Märchenspiegel gesaugt wird und in einem Märchenkönigreich auf einmal ist. Wenn mich das natürlich abturnt, was soll ich denn dann damit? Aber es ist auch absurd, dass ein Fuck You Goethe Spin-off diesen Twist macht. Wir spielen auf einmal in einem Märchenuniversum. Wir machen quasi Shrek mit Chantal. Bisschen
wäre der
seltsam.
Bessere Titel vielleicht.
Shrek mit Chantal. Mhm. Da sind wir dann aber, glaube ich, wieder in dem Bereich, den ich vorher angesprochen hatte. Der andere Titel wäre Kleine schmutzige Briefe, der auch nicht halb so versaut ist, wie er klingt. Spielt in den, ich glaube, 1920er Jahren in Großbritannien und es geht darum, dass irgendwelche versauten Briefe wirklich auftauchen und daraus Beschuldigungen entstehen in den prüden Zeiten und Leute sich gegenseitig beschuldigen. Olivia Colman spielt eine der Hauptrollen und es sieht eigentlich sehr witzig aus, aber auch hier sind die Bewertungen mehr so lauwarm. Aber würde mich jetzt eher für Kleine schmutzige Briefe begeistern als für Chantal im Märchenland.
Grundsätzlich.
Ja, ich meine, wenn es jetzt Norah Tschirner im Märchenland wäre, super. Würde ich mir sofort angucken.
Wenn
aber mit
die
Chantal,
jetzt noch kleine, schmutzige Briefe schreibt.
Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit.
Wo ist denn das lustige Glückshäschen eigentlich mit dem Brief?
Nein.
Bums, die Fernsehansagerin, ja.
Alles toll. Gut. Wir kommen ins Heimkino. Hallo und herzlich willkommen, Herr Körber. Haben Sie was geguckt? Nein, gut.
Doch, in der Tat.
Ja, natürlich.
Ja, klar. Wunderbar, wunderbar. Ich habe nämlich zufällig gesehen, läuft aktuell, glaube ich, montags immer auf ProSieben und es gab die ganze Staffel dann auf Join. Weiß nicht, ob es sie woanders noch gibt. Und zwar, oh Gott, ich schon wieder jetzt, ne? Jetzt treffen Sie mich. Jetzt habe ich mich eben erst dran erinnert, dass ich was geguckt habe. Lassen Sie mich überlegen. Based on a True Story? Mhm. Heißt das so?
Weiß
die
ich
Serie?
Nicht. Also.
Ich gucke rein. Ja, so heißt es. Deutscher Untertitel Sprich oder Stirb und ist mit der Darstellerin hier von Big Bang.
Kelly bin mir auch nicht sicher.
Kelly Kuku. Genau. Und es geht um einen Serienkiller, also es ist so ein bisschen Dramedy, würde man sagen, wenn es ein Sat.1-Film wäre, also Drama und ein bisschen Thriller und Comedy. Es geht um einen Serienkiller, der zufälligerweise in das Leben eines Paares kommt und da sie, ich weiß gar nicht, wie sie in der Rolle heißt, auch großer Fan von True Crime Podcasts ist, beschließt sie dann, nachdem sie ihm auf die Schliche kommen, ohne zu viel zu spoilern, dass er dieser besagte Mörder ist, dieser Gesuchte. Sie setzen ihn unter Druck, dass sie einen Podcast mit ihm zusammen machen. Und er dort eben über diese Fälle redet. Und dann versuchen sie da ins Podcast-Geschäft einzusteigen. Das hat mich deshalb auch, glaube ich, so ein bisschen getriggert, als ich es auf der Startseite gesehen habe. Und es ist die erste Staffel, ich glaube 8 Folgen, habe ich mir jetzt alle angeguckt. ist gut. Also kann man wirklich so schön nebenher sich angucken. Ich war vorm Ende etwas irritiert, weil ich dachte, okay, wo ist Folge 9? Und habe dann festgestellt, ach nee, das war die Staffel. Das war irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Und ich hoffe jetzt persönlich auf eine zweite, dass es noch irgendwie weitergeht, weil es war ein sehr komisches Ende. Also sagen wir mindestens bewusst offen gelassen von den Produzenten, wir würden schon noch gerne eine zweite machen. Ne? So ungefähr wie das Ende von Alf, würde ich es bezeichnen.
Und okay, denk, das war schon sehr frustrierend.
Aber mitten in der Handlung stehe ich jetzt hier auf der Kreuzung. Was und jetzt?
Also ein Cliffhanger.
Nicht mal ein Cliffhanger. Nee, es ist so also wirklich, als ob es jetzt mit der nächsten Folge einfach weitergeht. Man kommt sich so mitten in der Handlung vor und es gibt gar keinen Abschluss.
Mit also, der Kettesäge?
Ja, nee, auch nicht. Also nicht mal das. Ganz komisch, aber kann man nebenher wegsnacken, die Serie. Fand ich gut.
Okay. Körper empfiehlt. Schön. Ansonsten ist im Heimkino tatsächlich nicht so krass viel los. Die Folge hier wird euch ja wahrscheinlich am 29. hoffe ich, März erreichen. Das muss ich morgen irgendwie noch hinkriegen.
Druck ist da.
Druck ist da, Print stirbt nicht. Und ihr könnt die beiden Original-Ghostbusters, glaube ich, noch 2 Tage jetzt in der Mediathek gucken, falls ihr sie nicht habt und kein Geld ausgeben wollt, aber wollt ins Kino und euch vorbereiten. Ja, noch 2 Tage, Video verfügbar bis 30.03. in der Mediathek. Muss man ja auch mal sagen, ne? Kein Geld ausgeben müssen, weil ihr es schon gemacht habt. Super. Dann haben wir Superbad ist gerade auf Netflix. Ja, ein Film, der tatsächlich nicht so alt ist wie die Kuh, aber mittlerweile auch schon fast schon eine also ich glaube, es gibt genügend Leute, die sagen, das ist ein Komödienklassiker. Und ich bin so, okay, dann bin ich echt alt. Aber habe ich damals sehr genossen. Wenn ihr euch fragt, wo verschiedene Darsteller herkommen und wie sie ihren Durchbruch hatten, guckt mal Superbad. Ist eine gute Antwort auf sehr, sehr viele dieser Fragen.
Ich vergesse auch, ich komme da auch immer mit der Handlung durcheinander. Ich weiß, dass ich den auch gesehen habe, aber könnte jetzt nicht mehr sagen, worum es ging. Ist das der die Kifferkomödie? Oder ist das?
Ist das die Kifferkomödie, als gäbe es nur eine?
Nee,
aber es ist nicht Ananas Express, wenn Sie die meinen.
Kann sein. Ist es mit Jonah Hill?
Ja.
Ah, ja, okay. Dann weiß ich es, glaube ich. Ich habe gerade parallel auch aus eigenem Interesse gesucht. Based on a True Story kriegt eine zweite Staffel. War eine Serie für auf NBC, glaube ich. Steht aber noch nicht wann. Gut, also zumindest wird dann Folge 9 kommt dann irgendwann. Ne?
Ja. Mal mit dem Audiokommentar von Herrn Gerber.
Nur die Folge 9.
Ja, ausschließlich. Und weil ich ansonsten einfach nur so Standards hier sehe, doch, das ist gut. Da freue ich mich. Das wollte ich eigentlich im Kino gucken, nämlich Next Goal Wins. Tatsächlich ein Fußballfilm. Ich mag ja Sportkomödien grundsätzlich, obwohl ich mir die Sportarten meistens nicht im Fernsehen angucken würde. Basiert, glaube ich, auf einer wahren Geschichte und ist von Taika Waititi, wenn ich mich nicht irre, inszeniert worden. Ging, glaube ich, an der Kasse ein bisschen unter, soll aber ein sehr, sehr schöner kleiner Film sein, wo eben auch wahrscheinlich im Fahrwasser von Ted Lasso gab es wahrscheinlich da das grüne Licht für. Michael Fassbender spielt einen Trainer, der der muss eben eine Mannschaft trainieren, der Moment, ich muss gerade gucken, Taika Waititi hat zumindest mitgeschrieben, was inszeniert hat, weiß ich gar nicht. Das ist ja geil, hier steht einfach das Team zu trainieren. Aber welches Team?
Das
ist ja
Team.
Hier, amerikanisch Samoa, also ein sehr, sehr kleines Land, das die Mannschaft trainiert er. Und er selber ist natürlich, das ist ja fast schon eine Trope, so ein recht kaputter Typ und kriegt sein Leben selber nicht auf die Reihe. Und die Spieler da sind eben einfach nicht so gut, die haben natürlich nicht diese lange Fußballtradition. Fish out of water, bla bla bla, ganz, ganz, ganz viele Tropen, aber allein weil Waititi das geschrieben hat und der Trailer echt unterhaltsam aussah, habe ich da schon ein bisschen Bock drauf, den zu gucken. Der läuft jetzt auf Disney Plus und das ist sehr, sehr früh, also der war wirklich vor 2 Monaten, glaube ich, noch im Kino. Kann man jetzt sich drüber streiten, ob das eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, aber ihr könnt ihn da jetzt gucken, das ist doch auch was Feines. Abschließend an alle Leute, die gerne Naruto gucken. Ist jetzt ein Anime, in das ich nie wirklich reingeguckt habe, aber Naruto hat ja eine riesige Fangemeinde, ist ja auch mittlerweile schon recht alt. Naruto Geheimmission rettet das Dorf von 2003 ist aktuell in der Flatrate auf Amazon Prime. Was natürlich auch heißt, dass ihr minimal ein bisschen Werbung wahrscheinlich mitleben müsst. Und ich finde das krass, dass Naruto von 2003 ist und einen Untertitel im Deutschen hat, der auch genauso von einer deutschen Reality-Show sein könnte. Rettet das Dorf. Finde ich schon witzig.
Rettet das Dorf.
Ja, oder und dann natürlich noch ein Wort, das ich nicht verstehe. Takigakure. Kann eben kein Japanisch. Wahrscheinlich auch komplett falsch ausgesprochen, aber es ist ja auch umschrieben. Ist ja nicht im Originalalphabet. Das nehme ich mir einfach mal als Ausrede. Und werde jetzt jingeln.
Die Star Wars News der Woche.
Wie furchtbar arrogant auch dieser Jingle ist. Ich weiß, aber als Gag. Also ich dachte, als so wie die Filmschule, wenn wir zweimal, dann
hat sich auch das hätte ich ja gern weitergemacht, aber das wollten sie ja nicht.
Wir haben es nie beerdigt.
Gut.
Genau wie Projekt Gravität.
Also die Liste gibt es noch irgendwo oder zumindest Fotos von dem Paket, aber das würde ich einfach nochmal neu stricken.
Ja,
es gibt jetzt die vierfache Anzahl an Filmen, die sie jetzt gucken müssten.
Das wäre nicht das Problem.
Das ist richtig. Tatsächlich ist mir, glaube ich, eine News abhanden gekommen eben, aber eine habe ich auf jeden Fall diese Woche, nämlich Sie erinnern sich vielleicht noch an die Attraktion Galactic Star Cruiser, die man in Disney, ich weiß nicht, ob es World oder Land war, das Star Wars Hotel.
Ja, klar.
Das viel zu teuer war, wo man zum Teil $5,000 oder mehr bezahlt hat für zwei Nächte mit natürlich einer kompletten Erfahrung, mit so ein bisschen Rollenspiel nebenher und ja, also schon krass viel bekommen hat, aber nicht $5,000 wert.
Die haben wir nicht bekommen, die. Also
wir haben die auch nicht bekommen, nein. Mhm. Also auch für ihre Verpflichtung hier mit der Star Wars News der Woche nicht passiert. Man hat damit natürlich viel zu wenig Umsatz gemacht und deswegen nach 18 Monaten hat man das Teil dicht gemacht. Aber natürlich hat man jetzt nicht die Kostüme und die Bauteile und so weiter weggeschmissen. Und auch nicht die Idee. Das heißt, wenn ihr einen Disneyland-Trip plant rüber in die USA.
Ich dachte schon, wenn ihr ein Disneyland plant.
Wenn ihr selber ein Disneyland plant, könnt ihr jetzt günstig.
Bevor euch die Anwälte den Arsch wegklagen, könnt ihr nochmal günstig Requisiten kaufen.
Der offizielle Disney Park Blog hat darüber berichtet, was denn da passieren wird. Und zwar geht es darum, dass ihr ab dem 5. April wird eröffnet die Ogas Cantina mitten in Star Wars Galaxy's Edge. Da gibt es die Cocktails zum Beispiel, die in dem Galactic Star Cruiser vorher exklusiv waren, zusammen mit den Souvenirgläsern, die man da kaufen konnte.
Da hat uns doch auch irgendein Hörer mal aufgeklärt, ne? Über diese
Cocktails. Da ging es, glaube ich, um den Cocktail, den man auf der Kreuzfahrt kaufen konnte, wo man halt noch ganz viel Kram dazu bekommen hat. Und wie gesagt, das ist aber schon ein bisschen teuer. Und er gesagt, es ist zwar teuer, aber es ist das und das und das und das und das alles dabei. Und das gibt es auch nur da. Wo ich immer denke, ja, okay, ich kann es für mehr Geld wahrscheinlich verkaufen danach, aber im ersten Moment wirkt es immer noch viel zu teuer. Das bedeutet, wenn ihr eine Star-Wars-Erfahrung haben wolltet im Disneyland und ihr damals für Galactic Cruiser nicht das Geld eingesehen habt oder gehabt habt, um es zu tun, oder auch nicht die Zeit, ne? Vielleicht seid ihr Jörg Pilawa reich, wer weiß es, dann hättet ihr es euch natürlich easy leisten können, da jeden Tag ein paar Cocktails zu trinken. Aber war jetzt eben geschlossen. Deswegen habt ihr jetzt bald wieder die Gelegenheit und müsst dann einfach nur zu Disneyland Galaxy's Edge die ganzen Tickets kaufen und auch das Zubehör. Also es gibt ja sehr, sehr viele. Die ganzen Cocktails in dem Blog auch aufgelistet. Das sieht schon fancy aus und Eiscreme.
Wo?
Im Disneyland. Nur im Disneyland.
Nee, das ist mir jetzt zu weit.
Und tatsächlich, kein Scheiß, auf diesem Bild hier ist ein Snack mit Hummer. Also Jörg Pilawa hat sich durchgemogelt bis in die Star Wars News. Und das zu Recht. Finde ich schön. Ich würde auch sagen, dabei belassen wir es eigentlich für heute. Ich habe jetzt sehr lange darüber geredet und habe jetzt Bock auf Eiscreme. Deswegen machen wir direkt weiter.
Quotentipp.
Die Nummer gegen Hummer. Ja,
die Nummer gegen Hummer. Wie lange hat der schon geschlummert?
Kurz vorm Jingle.
Oh,
aber sie haben zu schnell abmoderiert.
Ja.
Ja, wir haben getippt, natürlich. Auch hier wollen wir den Laden so zumachen, wie wir ihn eröffnet haben, mit der Passion. Es gab einen Quotentipp in der Zielgruppe 14 bis 49 auf titelschmutzanzeiger.de. Und wie schon gesagt, die Quote war etwas niedriger als vor 2 Jahren. Sie war, glaube ich, okay. Aber für den Aufriss und für den, ich nenne es jetzt mal wie eben beschrieben, diesen Hype, den es ausgelöst hat, würde ich fast sagen, hat man auch bei RTL ein bisschen mehr sich erhofft.
Vielleicht das nächste Mal ein Gütersloh, wäre auch ein guter Name für so eine Stadt, für Passion, oder?
Das, ja, Gütersloh, verstehe ich den Gag gerade nicht.
Ich finde einfach den Namen Gütersloh. Ach so. Komm aus Gütersloh, das klingt einfach schon.
Ja, da sitzt ja auch noch Bertelsmann in Gütersloh. Ne?
Das ist richtig. Ich habe auf jeden Fall getippt, ich wollte prophetisch sein, aber natürlich hat die Realität sich da nicht angepasst. Mit 0,2% hatte ich getippt.
Ja, knapp. Ich sagte realistischere, dennoch meilenweit entfernte und nicht mehr in der Wertung liegenden 16,0%.
Richtig. Und es waren 12,4%. Und da muss ich sagen, hier hat doch jemand irgendwelche Insider-News. Wir haben eine Punktlandung bei der Passion. Ist Jesus bei uns im Quotentipp dabei? Das ist die Frage.
Alex Klavs?
Ben?
Na, da müssen wir noch mal in die Jesus-Analyse gehen. Ob Ben da wirklich ein geeigneter Nachfolger für Alex Klavs ist. Bin noch unschlüssig. Also, wie Sie sagten, es gab eine Punktlandung, aber auch 2 zweite Plätze. Einmal besetzt von Nils 90 mit 12,3%. Ganz knapp dahinter, genauso wie
Ziegelei hat mit 12,5% auch um 0,1 daneben gelegen. Beide kriegen 9 Punkte, teilen sich den 2. Platz und auf der 1 unser Heiland in dieser Woche.
Ja, stellen sich alle die Frage, wie kann man denn jetzt noch genauer tippen als 0,1% daneben? Ja, Punktlandung von Master Otenko mit 12,4.
Und Gratulation, 10 geheiligte Punkte an Master Otenko, die leider genauso viel wert sind wie die anderen aus den anderen Wochen auch, nämlich Luft und Liebe.
Wahnsinn.
Ja, aber ihr könnt mittippen, titelschmutzanzeiger.de, es ist ein großer Spaß. Was tippen wir denn in dieser Woche?
Da kriege ich keine Überleitung hin von großem Spaß. Wir tippen Mario Barth deckt auf Notfall Deutschland.
Ach, du Scheiße.
Kennst du?
Wann wird die Sendung eigentlich endlich mal eingestellt? Kann die Medienanstalt da mal was machen?
Ich bin mir, um ehrlich zu sein, und das ist jetzt auch gleichzeitig schon so ein Tipp in Richtung Quote, für Sie, aber auch für alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine Erstausstrahlung oder eine WH ist, denn das läuft nächsten Mittwoch am 3. April um 20.15 Uhr und parallel läuft im ZDF DFB-Pokal-Halbfinale. Und ich bin mir nicht sicher, ob RTL da sagt, jo, da hauen wir doch eine neue Folge raus. Ich gucke gerade mal.
Also hier steht überall neue Episode.
Also hier steht, ne, 2003.
Best of.
Ja, die neue Best-of-Sendung befasst sich mit denjenigen, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind, aber von der Politik immer wieder vernachlässigt werden. Polizei, Feuerwehr, Ärzte, Pflegekraft.
Kennst du? Heißt natürlich, dass man wahrscheinlich die Sachen, über die ich mich am meisten aufrege, rausschneiden kann.
Mario Barth und seine Spürhunde hakt jetzt nach. Haken heißt es.
Ja.
gut.
Uff.
Ja, also steht bei TV-Info. Ich weiß nicht, woher der Text kommt, aber falsch ist es trotzdem. Gut, ja, dann tippen wir die Wiederholung. Best of natürlich, Entschuldigung, nicht Wiederholung. Von Notfall Deutschland.
Ja.
Haben Sie wieder 0,2 eingetippt?
Ich würde gerne. Ich recherchiere diesmal ausnahmsweise kurz rein. Und versuche, was Realistisches zu tippen. Ich möchte natürlich, dass es 0,0-Quote hat, aber das ist einfach, möchte ich bei vielen Sendungen.
Ja, also wie gesagt, DFB-Pokal als Parallelprogramm, TV Total als Parallelprogramm, was immer gut performt, zweistellig, 12%, 13%, 14%. Nur so als Tipp.
Ja, vor allen Dingen ist, glaube ich, auch die Zielgruppe überschneidet sich da, glaube ich, auch recht. Also wer Fußball mag, wird Mario Barth lieben, ist vielleicht übertrieben, aber ich denke, das ist schon sehr ähnlich. Wissen Sie das mittlerweile, wenn jemand da ständig hin und her seppt, auch mit der Quotenbox, wie wird denn das gemessen?
Wie viel Zeit haben wir?
Wird das irgendwie überhaupt eingerechnet oder lässt man es unter den Tisch fallen? Mehr will ich nicht, ja oder nein?
Kann ich nicht mit einem Ja oder Nein beantworten. Also ja, ja natürlich wird es erfasst.
Ja.
Und es kommt aber immer darauf an, was gemessen wird, weil die Quote ist ja eh nur der Durchschnitt.
Okay, also es ist quasi so gesehene Minuten im weitesten Sinne. Geht dann wahrscheinlich irgendwie ein in die Rechnung. Sie vertreten ja nicht mal diese die Institution, die das misst. Ist ja alles okay.
Nee, aber es lässt sich tatsächlich schwer pauschal beantworten, weil es kommt ja immer auf den Wert an. Also wenn man zum Beispiel diese Nettoreichweite nimmt, die ja auch manchmal ausgewiesen wird, die misst zum Beispiel ab 60 Sekunden. Also das heißt, jemand muss mindestens 60 Sekunden die Sendung gucken, um in die Nettoreichweite reinzuzählen.
Okay. Das ist ja, also hier ist es nicht unbedingt so oder überhaupt so, aber das ist ja schon mal ein guter Ansatz, dass man sich das grob vorstellen kann.
Ja, und auch der Marktanteil ist ja nur der durchschnittliche Marktanteil der gesamten Sendung. Also das heißt, der kann ja sowohl am Anfang niedriger sein und hinten raus höher oder umgekehrt oder gleichbleibend. Also das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Genauso wie auch die Millionenzahl. Also wenn da irgendwo steht, es ist immer der Schnitt, es ist nie die absolute Zahl. Wenn da steht, im Schnitt haben 1,3 Millionen Menschen diese Sendung geguckt, dann heißt das, es waren ja zu jeder Zeit eigentlich immer diese Zahl dabei, aber manchmal halt auch mehr, manchmal aber halt auch weniger, aber der Schnitt ist diese Zahl. So. Mhm. Deshalb lässt sich es gar nicht so pauschal beantworten, es kommt immer auf den Wert an, den sie rausziehen wollen. Aber grundsätzlich wird auch Zapping mit einberechnet. Ja, natürlich.
Gut. So schön, dass wir das mal geklärt haben.
Ja, wenn ich helfen kann, ne?
Sie brauchen, wenn Sie es nicht unbedingt wollten, ja.
Nee, weil es wirklich komplex auch zu erklären ist. Also ich verstehe auch jeden, der nie durchblickt, wenn da Nettoreichweite steht und da steht dann 5 Millionen Menschen haben Sendung XY gestern geguckt und dann steht bei DWDL aber 1,2 Millionen waren dabei. Ja, weil das der Durchschnittswert ist, aber es haben 4 Millionen oder 5 Millionen Menschen, das ist jetzt eine rein fiktive Zahl, mindestens, und zwar Unique User, wie man im Internet sagen würde, mindestens 60 Sekunden am Stück dieser Sendung gesehen. Und deshalb kann man ja sagen, man hat so viele Millionen Menschen erreicht, also sie hatten Kontakt mit der Sendung eine Minute lang, aber der Durchschnitt der Sendung ist natürlich dann 1, so und so viel Millionen. So. Körber klärt auf, wunderbar, frohe Ostern, tschüss. Nein, wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Ich mag das Thema, ja, weil es mich ja auch, ich finde solche Statistiken generell ja immer sehr spannend und interessant und solche Erhebungen.
Und aber hier sieht man, als der Hund kam, da hat keiner mehr weggeschaltet.
Genau,
ja. Mehr Hunde.
Man kann sich da in den Zahlen schon sehr drin verlieren, wenn man das will. Aber es ist sehr komplex, es runterzubrechen, weil es gibt nicht diesen einen Wert, den man halt erklären kann. Es gibt halt viele unterschiedliche und ja, macht es nicht einfacher. Aber ich glaube, so die Nettoreichweite ist eigentlich das, deshalb wird die ja auch zumindest bei uns sehr häufig auch genannt, weil sie, finde ich persönlich, auch den realistischsten Blick gibt, wie viele Menschen hat diese Sendung denn wirklich erreicht, weil auf YouTube wird so permanent gemessen und ich glaube, es ist der beste Vergleich zu Online-Zahlen, weil wenn ich 10 Sekunden, ich weiß gar nicht, da sind die Schwellen sind ja immer unterschiedlich, ich glaube bei YouTube sind es 10 Sekunden oder bei Facebook ist es 1 Sekunde, also initial, wenn ein Video anläuft, ist es ein Aufruf, bei YouTube sind es glaube ich 10 Sekunden, bin mir nicht sicher dementsprechend sind ja nicht 4 Millionen Aufrufe, 4 Millionen Leute, die es geguckt haben.
Ja, die reine Viewzahl bei YouTube ist auch nicht so uninteressant, wenn man sich die restlichen Zahlen, wenn man das der eigene Kanal ist, kann man das ja genau angucken kann. Wann haben die Leute abgeschaltet? Wo sind sie wieder rein? Wo haben sie geskippt? Was haben sie wiederholt?
Genau.
Das sieht man ja alles.
Und deshalb finde ich diese 60 Sekunden, die sind ja schon sehr großzügig, weil dann kann man halt zumindest ausschließen, dass das nur Zapper waren, die mal 10 Sekunden auf einem Kanal waren und dann weitergegangen sind. Sondern wenn man eine Minute guckt, dann nimmt man ja zumindest die Sendung wahr und entscheidet darauf basierend, okay, habe ich mir was anderes vorgestellt, gefällt mir nicht, ich bin weg. Ne? Naja, aber Wissenschaft für sich, hat jeder eine andere Meinung zu. aber vielleicht hat es ein bisschen geholfen.
Also mir schon. Ich hoffe, den Leuten draußen auch, falls ihr es wissen wolltet. Vielleicht ist jetzt aber auch unsere Quote gerade absolut in den Keller gegangen. Ich glaube, das ist so ein 50-50-Split, wie man sagt. Also im Gegensatz zum Bananasplit hat der 50-50-Split zum Beispiel kein Eis, deswegen ist der natürlich schlechter. Aber wir sind am Ende der Sendung angekommen und deswegen ist der Humor auch noch schlechter.
Ja, weil hier wirklich keiner mehr hört. Also, aber im Schnitt haben wir immer noch 12 Hörer dabei.
Ja, und wenn ich fertig bin mit dem Schnitt, dann sind es auch 13.
Oh, Hermes.
Manche Sachen sage ich nicht nur, weil sie sich ärgern. Das ist leider so.
Gott, oh Gott, oh Gott. So. Habt schöne Ostern. Feiert schön. Ja. Was weiß ich, was man da macht. Habt frei.
Esst Schokolade. Das ist ja immer so die westliche Antwort auf jegliche Glaubenskrise. Esst Schokolade. Steht wieder auf. Am Ostersonntag, Montag. Hab's schon wieder vergessen.
Morgen früh einfach.
Wir feiern die Auferstehung. Und hoffen, dass die Passion beerdigt wird. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.